Bits und so.
Mit dem herzlichen wunderschönen guten Abend, außerdem dabei vom iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend, guten
Abend. Ricardo Kaiser, Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingen-Wölfle.
Guten Tag. Es ist so warm hier drin.
Ja gut, das war jetzt abzusehen.
Ja, das war tatsächlich abzusehen. Also ich hatte wirklich, aber jetzt, also um ehrlich zu sein, ich hatte keine Vorstellung. Büro, irgendwie 20 Grad, sehr, sehr angenehm, so gut. Und dann gehst du so runter, aus dem Büro raus, kommst du raus und denkst dir, alter Schwede, das ist ganz schön warm. Und dann steigt man so ins Auto, Klimaanlage an, so, oh ja, mega gut. Und dann kommt man so hier an und das geht dann eigentlich. Also hier so unten ist dann so, ist jetzt nicht direkt, also kühl, aber es ist okay. Und das ist hier im 23. Stock, weiß ich nicht, im zweiten. Und dann gehst du so den ersten Stock hoch und so. Das ist noch so ein, Treppenhaus mit ganz viel so Stein und irgendwie so Fußboden, Steinplatten und bla. Und dann gehst du so hoch und dann so ein Stahlhandlauf, so alles schick und so. Und dann so bist du im ersten Stock so, ja, geht ja. Und dann gehst du so Richtung zweiten Stock. Und das ist wirklich erstaunlich, weil du bist auf der Hälfte der Treppe und dann ist es doch so, es geht so. Und dieser letzte Meter Höhenunterschied, das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Und dann bist du so hoch oben hier und kommst du hier rein und akklimatisierst dich und dann kommst du ins Studio. Und das ist einfach wie, als würde hinten so ein Kachelofen stehen. Schrecklich.
Es ist schon warm. Aber man merkt es auch, dass die Hitze nach oben möchte und dann einfach hier bleibt.
Ja.
Aber gut, so ist es jetzt, dann reden wir einfach ein bisschen schneller. Wir haben heute diese Geschichte mit dem MacBook Pro. Mit dem i9 und das streckt sich aber auch auf alle anderen MacBooks. Man hört vielleicht, es rauscht ein bisschen. Normalerweise sind die Mac Minis erst auf Lüftertemperatur, wenn die Sendung vorbei ist. Mhm. Jetzt sind sie zum Anfang der Sendung schon
das ist ziemlich gut.
Ja. Auf dem richtigen Niveau.
Basti ist auch schon auf Lüftertemperatur.
Ein Glück.
Eigentlich Basti, ja. Der röchelt.
Ein Glück, dass wir keine i9 hier haben, sonst wäre schon lange alles vorbei. Mhm. Also da war dieses Video auf YouTube, wo der Kollege das ausprobiert hat mit seinem Premiere-Workflow. Irgendwie wahrscheinlich 4K-Material, eine LUT drauf und Premiere und H264 und alles zusammen und dann hat das halt angefangen zu drosseln. Wenn man sich den Graph angeschaut hat, der war sehr zackig. Also immer so an, aus, an, aus, an, aus. Schnell, langsam, schnell, langsam. Und dann hat Apple bei ihm mal nachgefragt, so, wie hast du das geschafft? Und dann hat er ihnen gesagt, was er für eine Kamera hat und was für ein LUT und was für ein Adobe Premiere Settings und sowas. Und dann haben die es nachvollziehen können und haben einen Software-Fix gefunden. Sie sagen, auf dem neuen MacBooks hat ein Digital Key gefehlt. Was ist das?
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Keine Erklärung.
Das Digital Key, also wenn ich so in Apple speak, ist so ein Key, also ein Eintrag in der P-List, da ist ein Key und ein Value. Mhm. Das heißt, sie haben einfach in irgendeiner P-List vergessen, so reasonable cooling, true.
So, also eine Theorie, die es dazu gab, war ein paar Tage bevor Apple diesen Fix dann rausgeschoben hat, hat jemand auf Reddit mal ein bisschen gewühlt, der also wirklich offensichtlich sonst kein Leben hat. Der hat also rausgefunden, wie man dieses Spannungsreglermodul konfiguriert. Da kann man so ein paar lustige Hexwerte setzen, da kann man so ein bisschen, wenn du die Kernel Protection ausschaltest, kannst du da einen anderen Wert setzen. Und wenn du diesem Voltage Regulator halt ein bisschen anderes Limit gibst für Power, was er durchlassen darf, beziehungsweise Temperatur, dann passiert eben dieser Shutdown auch nicht. Und jetzt sagt aber Apple diesem Typen, der das ursprüngliche YouTube-Video gemacht hat, nee, unser Digital Key hat mit diesem Spannungsregler nichts zu tun. Er hat nur die gleiche Auswirkung auf diesen Rechner, ist dann nämlich nicht mehr langsam, sondern schnell. Ich weiß nicht, ob das jemand schon auseinandergenommen hat, was in diesem Update drin steckt, aber der Effekt ist jetzt eben nicht mehr, dass der Rechner die ganze Zeit schnell, langsam ist, sondern dass der nachdem er sich nach dem initialen Kühler anschmeißen und ein bisschen runterkühlen und dann stabile Temperatur erreichen, dass der dann auf einem sehr schnellen Niveau bleibt, so wie das ursprünglich mal gedacht war. Mhm. Und es ist einer der seltenen Fälle, wo Apple tatsächlich das Wort Apology verwendet hat. Ja, also wir entschuldigen uns bei unseren Kunden, wir haben es versaut. Bei solchen Sachen wie bei der Tastatur sagen sie keine Apology, ihr seid schuld, dass ihr Pizza gefressen habt, sondern und jetzt bei dem i9 und es hat auch Auswirkungen auf den i5 und auf den i7 dazwischen. Wenn du dir jetzt solche Last anschaust, wieder irgendwelche Screenshots auf Reddit von diesem Intel Power Tool, wie heißt das, Intel Power Gadget, dann siehst du halt, dass die auch die i5 und i7 vor diesem Update eine sehr unregelmäßige Taktzahl und Powerverbrauch hatten. Also es sieht sehr danach aus, als würde der jeweils in ein Powerlimit reinrennen und sich drosseln. Powerlimit und wieder drosseln. Und das haben sie jetzt halt glatt gebügelt. Und das ist halt eine Entschuldigung wert, weil es ist einfach peinlich, dass sie offensichtlich diese Konfiguration verbockt haben.
Ja, das ist halt einfach interessant, warum, wäre interessant zu erfahren, warum das bei den internen Tests, die ja hoffentlich in irgendeiner Form durchgeführt wurden, nicht aufgefallen ist. Und ich meine, weiß nicht, ob Apple besondere Kraft da reinsteckt, jetzt Premiere durchzutesten, aber das nicht zu tun wäre schon relativ albern, vor allem nach dieser ganzen Geschichte über Apples fantastisches Pro-Workflow-Team, was nur rumsitzt und den ganzen Tag nichts anderes macht, als Profis über die Schulter zu schauen. Da müssen sie ja, das muss ja in den Testprozess einfließen, also dass das gar nicht aufgefallen ist beim Test und selbst wenn sie jetzt zum Beispiel sich in ähnlicher Form mit Final Cut nicht reproduzieren ließe, ist ja trotzdem, es sind ja nicht nur Leute mit diesem einen spezifischen Premiere-Export-Variante in dieses Problem gerannt. Das Problem war ja schon vielfältiger. Es ist nicht jeder reingerannt und es gab sicher Zeug, bei dem du einfach den durchrattern hast lassen und da nichts groß gedrosselt wurde. Aber da ist ja durchaus, sind ja auch viele andere beim Testen und mit ihren Benchmarks in diese, also jeweils unterschiedliche, aber immer wieder in ähnliche Problematiken reingeraten. Und warum das sozusagen insgesamt nicht aufgefallen ist, ist halt einfach schon komisch. Also das ist, ja.
Und das war halt nicht nur bei dem i9, der vielleicht so, also ja, das hatte ich auch letztes Mal gesagt, diese TDP, die heißt nicht so viel. Die war bei den alten Chips bei 45 Watt und die ist bei den neuen Chips bei 45 Watt. Aber wenn man halt genauer nachschaut, dann kann das halt sein, dass der i9 halt am stärksten betroffen ist, dass der halt auch mal 55 Watt zieht. Und dann ist halt vielleicht genau dieses Problem, dass der Spannungsregler das nicht liefern kann oder überhitzt und dann eben Bescheid sagt, hier, das ist zu viel, CPU, geh mal in den Notmodus. Also das, was er ursprünglich beobachtet hat, war ja, dass die CPU irgendwie auf 800 Megahertz oder sowas runterregelt. Und das entspricht so dieser, sagt der Reddit-Typ zumindest, und seine Lösung hat dann auch geholfen, also glauben wir immer so ein Stück weit zumindest, das ist halt so das Notaus, das ist so wie im Auto Motorkontrollleuchte, mach mal ganz langsam, weil irgendwas stimmt nicht und dann wird es wieder kühler und dann geht er wieder an und wieder hoch und es war eben auch bei den Tests, die Leute einfach nur auf dem i5 Handbrake gefahren haben, war halt auch kein stabiler Powerverbrauch von der CPU, sondern auch so wackelig, so an, aus. Und vielleicht haben sie das, kann das sein? Also ich meine, wir haben schon Geschichten gehört, so dass nicht jeder Entwickler darf alle Teile von einem fertigen MacBook sehen und sowas, bevor es ganz fertig ist. So wegen Secrecy, dass sie halt.
Ist ja auch blöd, oder irgendwie.
Wenn sie halt testen, das Ding nicht ins Gehäuse geschraubt haben, sondern auf ein Brett. Und ach, das dann halt nicht,
ja, es ist schon seltsam. Es wirft so viele Fragen auf, dass das natürlich alles sein könnte, aber bei MacBook Pro, ich meine, der Geheimhaltungskram, der ist ja bei einem Produkt, was ja jetzt äußerlich mehr oder weniger unverändert ist, glaube ich nicht, dass da so ein Trara gemacht wird. Also das muss irgendwas anderes gewesen sein, was da ganz furchtbar schiefgelaufen ist. Und es ist ja offensichtlich wirklich ernsthaft schiefgelaufen. Ich meine, man kann Apple nicht vorhalten, dass sie sich nicht recht schnell darum gekümmert haben, aber man kann ihnen sehr wohl vorhalten, dass es überhaupt passiert ist, weil das ist in der Form sicher und bis jetzt, das gab es in der Form nicht. Also ich meine, wenn man sich auf die gängige Variante hin festlegen will, könnte man einfach sagen, ja gut, ich meine, es schert halt nicht mehr so viele, was da Mac-mäßig passiert. Brauchst du halt auch jetzt irgendwie, weil wird dann auch nicht mehr eine entsprechende Sorgfalt walten gelassen. Also das ist zumindest der Beigeschmack, der da übrig bleibt. Und weil das wäre halt extrem überflüssig gewesen. Vor allem jetzt, wo es so wichtig war, mit diesen Pro-Modellen halt zu sagen, so wir bedienen halt jetzt diese Pro-Nachfrage, sowohl was die Leistung angeht, 32 GB Arbeitsspeicher als Option, die ganzen Sachen, die wir ja schon besprochen haben. Und gerade da sie sich darauf jetzt eingeschossen haben und das Gerät eigentlich ja eben auch diese Sachen tatsächlich liefert und eben bedient und all den bisherigen und vielen der bisherigen Kritikpunkte, zumindest was die Leistung angeht, jetzt entgegenkommt oder bedient bis zum gewissen Punkt, dann kannst du ja nicht sowas doch Grundlegendes dann übersehen. Das ergibt hinten und vorne nicht so viel Sinn.
Und sie sagen halt schon, auf der einen Seite sagen, Entschuldigung, haben wir verbockt, aber sie sind auch dann nicht mal bereit zu sagen, was es eigentlich war, sondern sagen halt nur Digital Key.
Das
kann halt alles sein. Ja, und das ist, ja. An sich ist ja diese Architektur kein Geheimnis. Das ist ja für jeden PC das gleiche Ding. Und so hat das wahrscheinlich auch der Typ auf Reddit gefunden, diese Konfiguration für dieses Spannungsreglermodul, weil das halt bei PCs, bei den Overclocker-Spezies beliebt ist, ja, dass du da halt rumdrehst und guckst. Gut, jetzt ist das soweit damit in Ordnung, aber halt trotzdem ist es bestärkt jetzt nicht irgendwie das große Vertrauen, dass Apple das wirklich so entwickelt und so testet, wie sie das müssten, für ihren eigenen Anspruch, dass das halt auch für Pro-Video-Anwendungen geeignet ist. Das war vielleicht auch so diese, was wir letztes Mal gesagt hatten, dass es sich halt, was der Geekbench-Typ gesagt hatte, dass es halt bei Last, die nur auf der CPU rechnet, noch okay ist, aber es bricht halt auseinander, wenn die GPU dazukommt. Und das halt passt auch dazu, dass der andere Typ gesagt hat, hier Xcode und Code-Kompilieren funktioniert okay, weil beim Code-Kompilieren hast du nicht auf allen Kernen konstant 100%, sondern da holst du eine neue Datei, schickst die mal durch ein LLVM, dann schickst du durch einen Linker und hin und her und hin und her. Das ist so ein bisschen auf und ab, da kann er sich zwischendurch wieder beruhigen. Aber wenn du halt Handbrake oder Video-Encoding allgemein hast,
die ganze Zeit volle Last.
Da ist einfach auf jedem Kern volle Last. Ja. Und dann ist halt möglicherweise vorbei. Also soweit kann man aber trotzdem, glaube ich, weiterhin dabei bleiben. Der i9 ist wahrscheinlich nicht das allergünstigste Update, außer man braucht jetzt wirklich genau diese Power, die der zusätzlich bringt. Der ist ja nicht anders. Das ist ja im Grunde das gleiche Silikon, was im i5 und im i7 auch drin ist. Ja. Der ist halt nur einer von der besseren Sorte. Der hat nach der Produktion den besten Benchmark gegeben, der ist am kühlsten geblieben, der hat dann den Stempel i9 bekommen. Und die anderen sind halt ein bisschen tiefer getaktet und das war es auch schon. Insofern macht das Update wahrscheinlich nicht besonders sehr viel Sinn, außer man braucht es. Und dann kann man sich mal so ein MacBook Pro schießen oder auch nicht. So.
Ich bin sehr gespannt, was in den neuen iPads steckt an Chip-Technologie jetzt im Herbst, weil die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass die einfach irrsinnig nach vorne schießen, immer noch so Generation nach Generation. Und Apple sich ja durchaus schwer tut damit, nicht zu arg zu prahlen, dass wie schnell dieses Ding ist. Weil es auf der anderen Seite ja sagt, dass diese Intel-Geschichten, die wir in unsere MacBooks verbauen, die sind nicht so schnell. Also die Vergleichbarkeit ist natürlich, kannst du auch nicht 1:1 herstellen, aber trotzdem wird es interessant zu sehen, was so ein der nächste A-Prozessor dann irgendwie im iPad leisten kann. Und ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf. Weil die letzten Jahre sind ja immer näher rangekommen. Also die MacBook-Modelle wurden ja immer jünger, mit denen man vergleichen konnte. Und deswegen, ich bin gespannt.
Jetzt war medial, wie dieses Drosselthema aufgearbeitet worden ist, auch, finde ich, so ein bisschen problematisch, dass manch ein Apple-Blog oder Podcast dann halt auch so Sachen gesagt hat in die Richtung, ja gut, dass Adobe nicht funktioniert, das kann man ja einsehen. Das ist ja keine Apple-eigene Software. Das ist ja klar, dass Adobe-Software nicht so optimiert ist für diese Hardware. Und das finde ich ziemlicher Bullshit, weil da muss halt jede Software drauf laufen. Und wenn halt die gemeinste Software, die du einem Rechner antun kannst, ist von Adobe, das weiß jeder, dann musst du halt auch hat ein bisschen gedauert.
Ja.
dann musst du halt auch, also Apple ist absolut in der Pflicht, wenn sie schon selber ihr Final Cut 7 aufgegeben haben und einen großen Anteil von ihren Pro-Usern an Adobe verloren haben, dann müssen sie auch diese Software dagegen testen, gegen neue Hardware.
Was halt lustig ist, was sie halt wieder so ein bisschen komisch aufgezogen haben. Apple ist halt, das ist jedem vielleicht noch nicht so klar, der Dave D2D, der irgendwie den initialen Test dort gemacht hat auf YouTube, der hat das da irgendwann mal veröffentlicht. Also Apple ist ja irgendwie 48 Stunden nach diesem Video, nach seinem Video mit ihm in Kontakt getreten und hat all die Testmaterialien angefragt und den Workflow, den er so macht und so weiter. Und hat aber nichts gesagt, dass sie ja irgendwie da dran sitzen und das recherchieren. Es war halt irgendwie klar, dass sie das tun, aber sie haben es nicht gesagt. Und dann hat sich die Spirale halt weitergesponnen über die nächsten Tage und die wildesten Theorien kamen auf und Leute haben Vorbestellungen irgendwie in Frage gezogen, ob sie wirklich diesen Rechner haben wollen und so weiter. Apple, ich fand, Apple war schon schnell, das muss man ihnen lassen. Also wie blöd dieser Fehler war, kann man nicht beurteilen, weil sie es nicht sagen. Ob es nur ein Tippfehler war in der P-Liste oder ob es wirklich irgendwas fundamental irgendwie verbockt haben. Sie konnten es halt fixen und relativ zeitnah, und das haben sie ja getan. Also das ist halt auch so eine Qualität, die durchaus dann dafür spricht, muss man sagen, dass das Pro-Hardware ist, die kriegt Pro-Support. Also so ein Bugfix auf alle Rechner rauszuhauen, ich weiß nicht, eine Woche, anderthalb später, das ist schon okay. Also der dürfte vielleicht nicht passieren, der Fehler. Gerade wenn du vorher damit geprahlt hast, dieses Workflow-Team zu haben und diese ganzen fähigen Leute, die damit arbeiten. Aber eine anderthalb Wochen für diesen Fix, das ist schon okay, zeitlichen Rahmen.
Ja, also mal schauen, was dabei. Die restlichen Themen dazu, glaube ich, hatten wir soweit durchgespielt die letzten Tage. Was interessant ist, ist, dass Autodesk sich zumindest für zwei von seinen CAD-Programmen verabschiedet vom Mac. Und die sagen so, nee, lass mal, ohne OpenGL gibt's keinen, wie heißt die eine Software, Alias, und noch eine andere Software von Autodesk, gibt's halt nicht mehr für einen Mac.
Okay.
Weil wir setzen auf OpenGL. OpenGL fliegt mit Mojave raus und damit, wenn du einen Mac benutzen willst, dann im Bootcamp. Ja, das ist dann die Lösung dafür.
Ist schon wild.
Und das ist das, was ich auch letztes Mal gesagt hatte, so für welche Firma lohnt sich das, diesen Apple-Deprecations hinterherzulaufen. Mhm. Ja, und also lohnt sich das, für Autodesk eben die eigene Software jetzt auf Metal rüberzubringen? In dem Fall nein. Ja, weil Windows ist auch noch da und das ist auch ordentlich Hardware da. Du kannst sogar Windows auf dem iMac laufen lassen. Also wieso sollten wir uns jetzt da dieser für verhältnismäßig dann doch relativ wenig User und ein Produkt, was halt so auf Windows und auf macOS laufen soll, wieso sollten wir uns da die Arbeit geben, das auf Metal umzubauen?
Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, warum man das macht. Also Autodesk ist natürlich in der angenehmen Situation, dass sie auch andere Produkte noch am Start haben, wie Fusion zum Beispiel, das ja mehr oder weniger eine Web-App ist, die aber halt komplett so 3D-Kram macht. Ich denke, es ist nicht ganz so schlimm, dass es jetzt Alias getroffen hat und V-Red ist jetzt nicht das größte, also Alias ist schon jetzt nicht die kleinste Software von ihnen. Aber ja, ist schon nochmal so ein Signal Richtung Apple, was ihnen aber wahrscheinlich völlig egal ist.
Also irgendwo habe ich gelesen, Apple würde auch damit eben die ihre eigene Hardware designen mit AutoCAD.
Ja gut, da haben sie sich erwähnt. Mit
Autodesk.
AutoCAD ging ja noch.
Also das ist halt so ein Problem, wenn sie jetzt auch noch größere Sprünge irgendwann machen und sagen, okay, wir schneiden Intel ab. Dann haben sie halt auch so als Argument durchaus so Probleme, zum Beispiel für Sachen wie Photoshop. Wenn Photoshop den alten Intel-Code mitbringen wollte, dann geht das halt dann nicht mehr. Andererseits ist halt Photoshop auch jetzt unterwegs für iOS und damit halt plattformübergreifend verfügbar.
Ja. Also im nächsten Jahr dann, genau.
Ja, also sowas wie Photoshop riecht das vielleicht auch schon, oder Adobe riecht das und muss da, wenn sie auf dem Mac irgendwie bleiben wollen und auf iOS irgendwie bleiben wollen, falls das iPad irgendwie eine Zukunft in Pro-Richtung hat, dann müssen sie halt da investieren und das eben entsprechend umbauen. Für manch eine andere Software mag das halt nicht gelten und dann fliegt sie halt raus, so wie jetzt von Autodesk.
Ja.
Ja. Also ist das, kann sich Apple das leisten? Wahrscheinlich ja. Apple kann sich alles leisten.
Zum jetzigen Zeitpunkt können sie es sicher leisten. Die Frage ist halt, rächt sich das tatsächlich? Und was sind halt die Konsequenzen, außer jetzt diesen zwei sehr speziellen Tools? Also ich meine, die Zahl der Nutzer, die damit potenziell Apple verloren gehen, ist wahrscheinlich überschaubar. Aber die Frage ist, ja, was sind halt die Konsequenzen auf breiter Front? Und ich meine, auf der anderen Seite konnte man ja auch nicht sagen, dass, also ich meine, auch, es ist ja auch nicht so, als hätte OpenGL jetzt geglänzt in macOS. Also ich glaube schon, dass der Cut, also, und OpenGL ist ja auch weiter vorhanden. Also in 10.14 haben wir ja, ist ja OpenGL schon noch da. Ich meine, es ist tot, aber es ist da. Also für Apple ist es tot, aber es ist ja nicht so, als wäre es wirklich rausgeworfen. Ich weiß auch nicht genau, warum warum die Autodesk-Software unter 10.14 nicht mehr laufen sollte. Es ergibt eigentlich kein, das Support-Dokument von Autodesk ergibt nicht in jeder Hinsicht komplett Sinn, also was sie da erzählen. Ich meine, sie führen es als Begründung an, aber es ist unklar, warum mit 10.14 dann nicht mehr laufen soll. Und sie haben ja offensichtlich schon Probleme auch mit High Sierra. Also da irgendwas scheint da insgesamt zwischen Autodesk und Apple gerade schief zu laufen. Weil sie führen da irgendwie an, High Sierra gibt es schon Kompatibilitätsprobleme und Apple will die nicht fixen. Also
ja,
da gab es.
Das ist ja auch schon so ein Finger, wo sie.
Genau, da gab es schon Blut offensichtlich. Ja.
Die haben den Bug gefixt, reportet, dass halt irgendwas auf High Sierra nicht funktioniert. Und ja. Apple hat gesagt so, ja, okay.
Ja, also keine Lust, wird nicht gefixt. Ja. Also, ich meine, kleinere Entwickler kennen das ja. Bug-Reports, wo Apple sagt, machen wir nicht. Sehen wir nicht, warum wir das fixen sollten. Und ja, wenn es halt Autodesk ist, dann weiß ich nicht. Entweder ist es Apple einfach Schnuppe gewesen oder der das gemacht hat, hat nicht realisiert, wer da was ist und was das vielleicht Auswirkungen hat. Weiß man nicht genau, was da auch wieder die Geschichte zu ist. Aber das Support-Dokument ist seltsam, dass Autodesk da, in dem Autodesk beschreibt, warum sie jetzt die Mac-Version einstellen oder eingestellt haben schon. Ja, und da ist so ein bisschen so Fingerzeig Richtung Apple. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein zwischen den beiden Unternehmen. Und ich glaube, zwischendurch war ja Apple durchaus bemüht, da Autodesk auch wieder nach, ich meine, das ist jetzt schon lange her, aber nach vielen Jahren mal wieder zurück in die Mac-Welt zu holen. Das ist ja, war für Apple, glaube ich, zwischenzeitlich schon ein Ziel. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt einfach über Bord geworfen haben und gesagt haben, ist jetzt egal. Und ob jetzt irgendwie solche zwar sehr für einen spezifischen Nischenbereich extrem wichtigen Tools mitunter, aber wenn die verschwinden, ihnen auch egal ist. Und ich glaube, OpenGL jetzt mal früher oder später rauszuwerfen, ist sicher sinnvoll gewesen, weil Apple hat mit OpenGL faktisch seit Jahren schon nichts mehr gemacht und offensichtlich auch nicht vorgehabt, daran was zu ändern. Und ich weiß auch nicht, ob mit OpenGL per se jetzt noch so viel passiert. Das Problem ist nur halt wieder, dass eben genau solche Tools, die halt wichtig sein können für eine bestimmte Anwenderschaft, dass die halt durch solche Schritte jetzt von Apple wahrscheinlich unter die Räder kommen. Und dann vielleicht wird auch noch der ein oder andere dabei sein, der da, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Spielen tatsächlich so ein Problem ist unterm Strich. Ich weiß nicht, ob da nach vorne hinaus OpenGL wirklich noch so eine Rolle spielt, dass das ein Problem ist. Also, dass du vielleicht dann ältere Spiele irgendwo, ja, dass du die dann mal zu Grabe tragen musst, das kann ja sein. Aber das war Apple, glaube ich, schon immer egal. Ich meine, die 32-Bit-Apps, die haben es auch radikal rausgekickt aus iOS 11. Das hat dann auch keinen geschert, was da vielleicht an App-Store-Historie halt mit unter den Tisch gefallen ist.
Also, ich denke mal, dass der Schachzug, den Autodesk da fährt, relativ klug ist. Also zum einen wissen sie ja wahrscheinlich sowieso, was ist denn so die Installed Base von unseren Produkten, und schau dir Alias an, irgendwie so ein Autobau-Tool, und das andere irgendwie, das habe ich bisher ja nicht verstanden, was es tut, aber es ist irgendwie auch so eine, ich habe so das Gefühl, so in der digitalen Produktmodelling-Szene so ein Vorstufen-Denken, whatever. So, ich vermute mal, da ist der Mac-Anteil sowieso relativ gering. Jetzt kommt so eine Ansage von Apple, sagen hier Deprecation von OpenGL. Und jetzt bist du natürlich als Firma, kannst du dir jetzt überlegen, bauen wir dann in das ganze Zeug Metal ein? Und dann guckst du so auf die Mac-User-Zahlen und sagst dir, nee, das macht voll überhaupt keinen Sinn. Wir können also stattdessen die Mac-Entwickler, die wir dafür haben, abziehen und die auf ein, weiß ich nicht, Autodesk Blablub schmeißen. Also die Maya oder sowas macht wahrscheinlich auf dem Mac deutlich mehr Sinn oder mehr Umsatz oder mehr Installed Base. Und dann kannst du natürlich überlegen, machen wir? Gut. Ist jetzt natürlich blöd, weil das finden vielleicht die drei Mac-User, die das haben, nicht so gut. Und dann kann man sich überlegen, wenn wir jetzt sagen, wir können das ja nicht mehr machen, weil Apple voll böse zu uns ist und hier das einfach abschaltet, dann sind die Leute auf Apple böse. Und die letzte Firma, die sich da herablassen wird, ein Statement dazu abzulassen, was die Softwarefirma Autodesk gemacht hat, ist vermutlich Apple. Dann können sie also sagen, hier, ja, Deprecation und bla und alles gut. Und ich meine, wenn du nachguckst, OpenGL Deprecation, High Sierra, wirst du finden, true. Mhm. Ja.
Und dann es ist sicher ein guter Zeitpunkt, um sich jetzt aus Produktentwicklung zurückzuziehen, auf die man keinen Bock mehr hat. Ja, das ist sicher richtig. Und da Richtung OpenGL zu winken und Apples Schritten. Ja, also es ist definitiv ein guter Zeitpunkt. Und dieses Support-Dokument deutet in diese Richtung auch hin, dass dieser Gedanke bei Autodesk nicht allzu fern gelegen haben dürfte.
Ja, nun, nicht wahr? Dann, was hatten wir noch? Wir hatten vor einer Weile mal den Kandidaten auf YouTube, den Herrn Linus Sebastian, der seinen iMac Pro kaputtgeschmissen hat. Mhm. Und der hat sich inzwischen jetzt über irgendwelche Kanäle, und der Punkt war ja, Apple wollte das Ding nicht mehr reparieren, weil er es selber aufgemacht und kaputtgeschlagen hat. Und da gab es wohl irgendwie noch einen Funken, weil irgendjemand seinen Schraubenzieher da reingeht. Also es war alles ein bisschen komisch. Apple wollte das Ding nicht mehr reparieren. Jetzt hat er sich den wütenden anderen YouTuber dazugeholt, um ihn zu reparieren.
die wütenden YouTuber, die versammeln sich alle in einem Video, früher oder später.
Also hat jetzt der eine YouTuber den anderen aus New York nach Kanada rüber geflogen, damit er ihm hilft, diesen iMac Pro zu reparieren. Sie haben sich von irgendeiner Apple Support Firma haben sie sich ein neues Display und ein neues Motherboard besorgt und bauen das dann da zusammen ein und das ist alles ganz easy und lustig und so. Aber diese ganze Reparaturgeschichte, es hat wohl so den Anschein gehabt, als hätten viele von den Authorized Support Firmen, sowas Gravis oder sowas in der Richtung, als hätten die halt eine ganze Weile die Schulung nicht bekommen für iMac Pro reparieren. Und teilweise auch die Apple Stores selbst nicht. Also konnte halt nicht jeder Apple Store, weil die noch nicht die Schulung bekommen hatten, die entsprechenden Reparaturen annehmen oder die entsprechenden Teile besorgen. Und dazu kam halt noch diese ganze Recht auf Reparaturgeschichte, dass sie halt, wenn du das selber einmal angefasst hast, da keine Lust mehr drauf haben. So. Und dazu kommt halt auch noch, dass die Ersatzteile sehr nicht kompetitiv gepreist sind. Also das war halt, das Motherboard und das Display war halt quasi so fast so teuer wie der ganze Rechner. Aha. Also halt unverhältnismäßig hoch dafür, was halt drin ist. So, das ist diese alte Geschichte, mit was Apple da keine Lust hat auf externe Reparatur. Dann gibt es die andere Geschichte, da kam jetzt nochmal ein schönes Video, was ich vielleicht nochmal linke, was man sich anschauen kann, von dem Kollegen in den USA, der aus zwei gecrashten Teslas einen neuen Tesla zusammenbaut. Und da hat Tesla keinen Bock drauf.
Ja.
Das heißt, der besorgt sich halt irgendwo auf dem Schrotthandel Teslas, die entweder gecrashed sind oder die in den USA beliebt in so einer Hurricane-Flut drin waren und halt verschimmelt sind und vorne verbeult oder hinten verbeult und so weiter. Und der hat halt jetzt so ein Lager von Tesla-Teilen, die sie ihm so auch nicht verkaufen würden. Und der baut jetzt halt so Franken-Teslas zusammen. So eine Hälfte von vorne, von einem, der hinten gecrashed ist und andersrum. Und dann hat er ein Ganzes. Mhm. Jetzt ist das Problem bei den Dingern, die sind halt auch, zum einen sind quasi die Ersatzteile verdongelt mit der Fahrgestellnummer. Das heißt, wenn er anruft, ist in einem Video drin so ein Anruf bei der Tesla-Hotline, er hätte gerne diese Abdeckungen für die Radmuttern, so Plastikstückchen. Ja. Dann fragt die Dame nach seiner Fahrgestellnummer, dann sagt er die und sagt sie, ne, der ist gecrashed, der kriegt keine neuen Plastikmutterteile, ja?
Okay.
Und deswegen, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen mit Tesla-Teilen rumgetan, wo man diese Ladegeräte herbekommt und sowas. In Europa auch nicht, ohne dass du eine gültige Fahrgestellnummer irgendwie sagen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Ladegerät von so einem Tesla haben wolltest, musst du dir einen Freund suchen, der das mit seiner Fahrgestellnummer bestellt. Die einzige Ausnahme, die ich in Europa gefunden habe, waren die Niederlande. In den Niederlanden gibt es einen Online-Tesla-Shop, da kann jeder bestellen mit einer Adresse in den Niederlanden. Ich nehme an, die Niederlande zwingen Tesla dazu, diesen Shop zu haben, wo du halt nicht deine Fahrgestellnummer zuerst eingeben musst, bevor du irgendwie ein Verlängerungskabel kaufen kannst. Und was in dem Video mit dem Tesla-Kollegen eben nicht gesagt wird, ist, dass die eben nicht nur im Teil, was jetzt den Support und die Ersatzteile verdongelt sind, was das angeht, verdongelt sind, sondern eben auch, dass die Online-Services auch an die Fahrgestellnummer gebunden sind. Und das heißt, die ganzen Vorzüge, die du mit dem Online-Service von Tesla hast, dass du halt die Routenplanung und die Fernsteuerung und all diese Dinge, gibt's nicht. Mhm. Ja, das funktioniert nicht mehr, sobald ein solcher Tesla als quasi gecrashed gemeldet worden ist. das ist abgeschaltet. Workaround, schreibt man sich im Internet, zieht die SIM-Karte raus, dann merkt der Tesla nicht, dass er gecrashed ist. Und dann sind auch solche Sachen scheinbar, dass das Supercharging, das wird schon, es hängt an der Fahrgestellnummer. Eine gecrashte Fahrgestellnummer darf nicht mehr superchargen. Mhm. Aber das macht die Säule mit dem Auto aus. Das heißt, das Auto weiß, ob es gesperrt ist, wenn es die SIM-Karte nach dem Crash noch drin hatte.
Ja.
Das heißt, wenn du den gecrashten Tesla früh genug die SIM-Karte rausziehst, bevor die Tesla-Zentrale dem Modem sagen kann, ey, du bist gecrashed, dann hast du noch Supercharging.
Ist ziemlich gut. Plötzlich, wenn du so ein Tesla-Besitzer bist, verschieben sich direkt nach so einem Unfall deine Prioritäten. Normalerweise erstmal die 112 anrufen und hier Hilfe, um Gottes Willen, und stabile Seitenlage. Erstmal, oh Moment, wo ist die SIM-Karte? Mensch, verdammt, ja, Frau, ich weiß, du hast dir das Bein gebrochen da hinten. Alles nicht so schlimm, ich muss erstmal die SIM-Karte raus.
Ja, erstmal aus dem Seitenfenster gekrochen und die SIM-Karte irgendwo rausgeholt. Ja, das ist halt schon, wo steckt die beim Tesla?
Man weiß es nicht. Irgendwo versteckt. Okay, ja. Aber also ein Beispiel, was er hatte, war so ein der Tesla hat ja noch auch die 12 Volt, der hat ein getrenntes 12 Volt System und das Hochspannungssystem, und so ein geflutterter Tesla hat die Batterien Kurzschluss und ist erstmal aus, das ist der Rechner ist erstmal weg vom Fenster, und da ist eben ein Video, so ein komplett durchgeschimmelter Model S, und macht er von außen eine Starterbatterie dran und das Ding fährt halt wieder hoch, und in dem Moment, wo der da wieder hochgefahren wird, verbindet sich das Modem, telefoniert nach Hause und sperrt die Kiste, weil die vom Versicherer als gecrashed gemeldet ist. Und das ist dann ganz lustig, weil dann nimmt er so einen Kärcher, Hochdruckreiniger, und geht erstmal durchs Cockpit. Und macht dann
ja, fair enough. Also ich, zu einem gewissen Grad kann ich Tesla verstehen, warum sie das tun. Also sie wollen natürlich, also wenn du jetzt, angenommen, du sagst jetzt hier, guck mal, ich bin jetzt irgendwie Schorschis Bastel-Schrauberbude, und ich kaufe mir jetzt irgendwie zwei zusammen gecrashte Tesla und löte die zusammen. Und dann verkaufe ich die jemanden. Und dann bricht dieses Auto irgendwann auseinander oder explodiert beim Superchargen, weil ich irgendwie nur zwei Kabel verdrillt habe und irgendwie ein Tesa außenrum gemacht habe. Dann ist das natürlich blöd. Und dann ist es natürlich, weil dann steht morgen in der Zeitung, hier, Tesla verbrennt beim Laden. Mhm. Und das wollen die natürlich nicht. Und deswegen verstehe ich natürlich, warum sie da so ein bisschen restriktiv rangehen. Ich verstehe natürlich auch, dass die Lösung für Tesla-Modder oder Tesla-Reparierleute, die das vielleicht auch können, unzufriedenstellend ist und halt besonders für Kunden unzufriedenstellend ist, wenn sie denn ihren alten, kaputten Tesla reparieren lassen.
Aber das ist ja nicht nur auf Tesla beschränkt. Also ich habe einen Freund, der kennt sich relativ gut mit Autos aus, und der hat auch Spaß an diesen Modifikationen. Jetzt nicht unbedingt an seinen Wagen, aber der hat so Kontakt zu Werkstätten und so weiter. Und das ist, also bei jedem Autobauer ist das mittlerweile einfach softwareseitig verdongelt alles und abgesichert. Und du musst halt als jemand, der irgendwie, keine Ahnung, übertakten hätte ich fast gesagt, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an der Maschine verändern möchte, wie dem Sound, egal was, musst du halt softwaretechnisch das aufknacken, das Auto.
Also in den USA zumindest ist so ein Knackpunkt bei Tesla, was das ein bisschen speziell macht, zumindest in seinem Staat, ich glaube in Minnesota oder so, muss der Hersteller seinen Händlern Zugriff auf die entsprechende Diagnosesoftware geben, dass die zum Beispiel eine neue Fahrgestellnummer reinbrennen können oder was auch immer, Online-Services freischalten können. Jetzt hat halt Tesla keine Händler und damit sind sie raus aus der Regelung. Ja. Also wir hatten so eine ähnliche Geschichte mit Traktoren, wo du halt ein Abo für deinen Traktor bekommst und dann diesen Traktor auf deinem Feld fahren kannst. Und nicht beim Nachbarn. Das heißt, wenn du dir so einen Traktor teilen wolltest, so no. Kommt der Bademeister vom John Deere und sagt no.
Ja, kannst du mal.
Und deswegen ist halt auch so ein Sport im Internet offensichtlich gehackte Firmware für Traktoren. Dass du halt aus irgendeinem russischen Forum dir so eine Firmware für deinen Traktor besorgst.
Mega Idee. Traktor mäht Kleinstadt nieder. Ja, ganz im Ernst, hast du mal so einen Dominator gesehen? So einen, weißt du, die heißen wirklich so einen Mähdrescher?
Die sind inzwischen das recht beeindruckend, was da so auf manchem Bauernhof Fuhrpark zu finden ist.
Ja.
Das ist schon Hightech-Zeug. Also.
Aber stell mal vor, so ein Ding fährt durch die Fußgängerzone. Also, also Dominator Mähdrescher ist es.
Den müssen wir gleich mal googeln.
Und Klaas, ja.
Geht ja.
Der sieht ja noch harmlos aus. Der sieht vorne aus, als käme er aus dem Transformers-Movie.
Lädt auch gerade nicht. Ja, gut. Also solche Probleme werden wir aber halt immer mehr haben. Wenn solche Hardware, wo du meinst, du hast sie gekauft.
Entschuldigung.
Ja.
Dominator 88 SL Maxi mit Geringhoff Klappschneidewerk.
Ja, das ist schon, schon nochmal eine ganz, ganz eigene Welt.
Da möchtest du halt nicht davor irgendwie.
Ja. Nee.
Dann
nicht.
Kommt Werbung für Kälber.
Ja, die werden da gleich über den Haufen gefahren mit dem Ding.
Bestes Retargeting für dich.
Ja, das ist ab jetzt YouTube völlig geholzt.
Ja, naja, also aber so das grundsätzliche Problem ist halt, du kaufst dir irgendein Gerät und meinst, das ist jetzt deins und du kannst damit machen, was du willst und
ja.
Dadurch, dass die halt jetzt alle Computer drin haben und DRM drin haben und zugedongelt sind, ist es halt nicht mehr zwangsläufig der Fall. Und das ist jetzt beim Tesla, das ist zum Beispiel das Supercharging und der Online-Service und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, ja, also kriegst du die irgendwelche geschrotteten Ersatzteile und deswegen sammelt der jetzt halt irgendwie von jedem Gerät, von jedem gecrashten Auto, das er haben kann, irgendwie die ganzen Teile. So Beispiel auch die hatten, so eine Sonnenschutzblende aus einem Feuerschaden-Tesla.
Mhm.
Da ist die Sonnenschutzblende schon weggebrannt, aber das Scharnier ist noch dran. Deswegen hebt das auf, weil auch dieses Plastikteil ist halt sonst nicht zu bekommen.
Mhm, klar.
Beim VW gibt es wohl eine Spezialität, die heißt zum einen Komponentenschutz, hat mir ein Hörer geschrieben, dass also nicht du einfach ein Steuergerät aus einem VW rausnehmen kannst, in den nächsten stecken.
Mhm.
Das soll vielleicht auch Diebstahl und weißt du, dass du ein Auto klaust und zerlegst, ein bisschen eindämmen, aber das ist halt auch für den langfristigen Reparaturmarkt ein Problem.
Ich meine, das ist gleich mit den Touch-ID-Geschichten, die du nicht einfach in ein neues iPhone einbauen kannst und dann funktioniert da dein Touch-ID und so. Also es ist immer eine super Gratwanderung einfach und es gibt Firmen, die das in die, also eine wie die andere Richtung überziehen. Also natürlich ist es ein Vorteil, wenn du sagen kannst irgendwie so, ja, aber hier sicher und von uns abgesegnet und das Telefon explodiert dir nicht, wenn du es irgendwie selbst da zusammengebaut hast. Und auf der anderen Seite die klare Verknappung von Ersatzteilen oder die preisliche Gestaltung von solchen Ersatzteilen oder das Verbot irgendwie den Buden keine Ersatzteile zu geben, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Also muss man je nach Fall dann ein bisschen abwägen, wie man da entscheidet. Also prinzipiell, ich finde es schon eine gute Sache, dass wir in dieser Sicherheitsrichtung zumindest dahin gehen, dass du diese Selbstbau-Teslas beispielsweise nicht einfach so jemandem geben kannst, der den nicht selbst gebaut hat und der benutzt ihn dann, als ob nichts wäre so. Also das ist sicherlich eine gute Sache auf der anderen Seite. So ein Selbstbaumarkt stirbt dann natürlich auch, das stimmt schon.
Da gibt es wieder nochmal andere Sorte von Tesla-Zerlegern, die nehmen sich halt einzelne Komponenten, sowas wie nur das Ladegerät oder nur die Batterieteile und sowas und bauen das in ein altes Oldtimer-Gerät rein.
Mhm.
Naja? Und da gibt es wohl auch so eine Szene von Leuten, die bauen jetzt eben quasi Adapter von irgendeinem Motor auf Tesla-Steuergerät oder solche Sachen. Und dann kannst du halt aus einem gecrashten Tesla den Motor rausnehmen, dein eigenes Steuergerät dran bauen, an dein Glaspedal dranhängen und dann hoffen. Was auch schön ist.
Würde ich ja.
Weil das konntest du halt bisher auch machen, indem du halt, weiß nicht, so ein in einen alten VW Käfer so ein V8 reingebaut hast.
Ja, immer eine super Idee. Also ich denke auch so ein P100D im Insanity-Modus in so einen T1 reinzubauen.
Ludicrous, ja.
Knautschzone von einem Stück Papier hat. Super Idee.
Ich habe zum Beispiel einen gesehen auf YouTube, der hat eben versucht, eine Motorsteuerung für den Tesla-Motor nachzubauen, um dann einen Motor aus so einer B-Klasse, glaube ich, der auch von Tesla kommt, irgendwie umzubauen. Und der hat dann eben zum Beispiel, er hat von vielen von anderen Tesla-Motor-Modifikationen eben geguckt, wie was man da machen muss. Und er war sich sicher, er hat jetzt die Motorsteuerung korrekt. Und er weiß alles, was man über diesen Motor wissen muss. Er wusste nur nicht, dass die Mercedes-Version von dem Motor, dass da noch so ein Hebelchen war für die Standbremse. Die war bei ihm gezogen und deswegen hat er nie gedreht und deswegen war er dann unglücklich.
Aber gut. Ja, verständlich.
So. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht oder jemanden kennt, der eine Website braucht, dann geht immer auf de.jimdo.com/witz und so. Dort könnt ihr ein Vorlage aussuchen und mal ausprobieren, was sie so für euch haben. Ihr könnt auf Jimdo Free bleiben, ihr könnt auf Jimdo Pro upgraden, auf Jimdo Business. Mit unserem Code Bits und so gibt es jeweils 20% Rabatt. Das sind dann für Jimdo Pro noch 50 Euro im Monat. Fertig. Für 48. So. Mhm. Und dieses Problem ist dann erstmal gelöst mit, ich habe neulich wieder so eine, aus dem geschäftlichen Kontext eine E-Mail bekommen von einer T-Online-Adresse.
Ah, das ist ganz schrecklich.
Da habe ich mir gedacht, so, nee, das ist doch nicht professionell. Nee. Ja, also das ist doch, lass das mal, mach das auf deine eigene Domain, das ist auch inklusive bei Jimdo. Wenn es nur dafür ist, sind die 48 Euro okay.
Ja, ja? Definitiv.
Und ihr habt zusätzlich noch eine Website, da könnt ihr drauf machen, was ihr möchtet, mit irgendwelchen Integrationen mit Instagram und Google Maps und hin und her. Das geht alles, ist nicht kompliziert, kann jeder machen. Über die mobile App ist das zu regeln. Geht mal auf de.jimdo.com/spitz und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ihr habt 20% Rabatt. Könnt ihr gratis nutzen oder mit der bezahlten Version dann eben. Dem Code bitz und so 20%. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jimdo. So, dann Basti, wie gehen deine Sky-Ticket-Erlebnisse weiter?
Also, ich hab's noch zweimal versucht, mich zu anzumelden, ohne die Hotline anzurufen. Das erste Mal ging es wieder nicht, das zweite Mal war die Website down. Da ist es so, oh, das tut uns voll leid, aber ey, wenn du Sky gucken willst, kein Problem. Ist natürlich eine Lüge, weil ich kann nicht Sky gucken, weil ich immer noch keinen Sky habe. Ich hatte aber bisher auch weder Zeit noch Bock, die Sky Hotline anzurufen. Jedes Mal, wenn ich dran denke, ist die Sky Hotline nicht besetzt. Zugegeben, ich denke immer an den unmöglichen Zeiten dazu, danach. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass Dingenskirchen aus dem Sky rausgefallen ist wieder. Ne?
Westworld.
Deswegen du es geklickt hast. Deswegen ich es geklickt habe. Also deswegen werde ich ja dann doch nochmal die Hotline anrufen und dann sagen, geht sterben, ich möchte doch nicht. Also das ist alles wirklich maximal absurd.
Weißt du, hast du die Zeit mal nachgeschaut? Also war das irgendwie lange verfügbar oder ist das jetzt echt nur ein paar Tage verfügbar?
Also sie haben zumindest dicke mit Westworld für dieses Angebot geworben, was jetzt 3 Monate gilt.
Großartig.
Ja. Ja, könnt ihr ja nochmal nachschauen, wann ist denn die Staffel kam ja ziemlich sicher, als sie rauskam mit der US-Ausstrahlung, war die auch, glaube ich, dann direkt da. Und das heißt, seitdem gibt es die und dann verschwindet die jetzt vermutlich erstmal für Wochen, Monate, Fragezeichen und kommt wahrscheinlich dann irgendwann wieder.
Ja, das ist doch absurd.
Das ist ja der Witz da dran.
Das ist doch alles absurd.
Naja.
Also ich werde noch die Sky Hotline anrufen. Was war Sky Ticket, gell? Mhm.
Also die zweite Staffel lief jetzt von April
bis Juni. Dann war die wahrscheinlich ab April drin und jetzt ist sie aus irgendeinem Grund halt, was haben wir jetzt, 3-4 Monate später? 3 Monate später wieder rausgeflogen.
Ja. Das ist halt
22. April, 22. Juli raus.
Ja, könnte sein.
Also 3 Monate.
Ja, das
geht, verrückt, oder?
Das geht halt nicht. Mir hat ein Hörer hat mir einen Screenshot geschickt von irgendeinem, er hat nicht dazu geschrieben, worauf diese Version von der Sky-App lief. Das war, glaube ich, die Sky-Q-App. Da hatten sie eine Möglichkeit, deine E-Mail-Adresse einzugeben, dass du so rauf und runter scrollst aufs Alphabet.
Oh je.
Also nochmal so eine eigene Tastatur sich ausgedacht.
Ist gut, eigene Tastaturen
ausdenken. Und beim Apple TV ist ja eigentlich ganz nett, wenn ein Textfeld als E-Mail-Adresse gekennzeichnet ist, dann schlägt er dir deine bisher benutzten E-Mail-Adressen vor.
Ja.
Aber nicht bei Sky, weil bei Sky könntest du ja auch ins gleiche Feld deine Kundennummer eintippen wollen. Und deswegen schmeißt er dich halt dreimal am Tag da raus und dann tippst du deine E-Mail-Adresse jedes Mal wieder von vorne.
Super.
Ja, also diese Sky-App oder die Sky-Apps, besser gesagt, für die verschiedenen Geräte, das ist schon, also Sky-Ticket. Ich spreche jetzt nur über Sky-Ticket, aber vermute alle andere Sky-Software dasselbe, mehr oder weniger dasselbe, ähnliche Probleme haben. Aber Sky-Ticket, also das ist wirklich ein Hit. Das ist unfassbar. Das ist also so, wenn du so eine Liste brauchst, was man alles falsch machen kann, dann kannst du die da nachschauen. Da kannst du wirklich so nachlesen. Ich meine, wir hatten ja viel von dem Zeug, hatten wir ja schon durchgekaut oder hatten auch Hörer nochmal geschrieben. Da zum Beispiel, und du hast das, glaube ich, letztes Mal auch nochmal erzählt, dass man halt immer die Sprache wieder zurückschalten muss. Und das ist auch kein Problem. Das ist in der iOS-App so, also auf iPhone und iPad. Es ist auf Apple TV so und es ist in dieser Sky Ticket App, die es jetzt für den Mac gibt, ist das natürlich auch so. Ja. Und die ist ja neu, die für den Mac, also neu. Die, und die hat zum Beispiel bei mir nach einem Tag den Dienst einfach komplett eingestellt. spielt keine Inhalte mehr ab. Die ist sowieso völlig absurd, weil die diese Mac-App und es wird die Windows-App wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren, ist ja so, dass du im Browser, das war mir gar nicht bewusst, aber du wählst im Browser praktisch aus, was du schauen möchtest und dann leitet dich der Browser an diese Desktop-App weiter. Das und die Desktop-App, das Einzige, was die macht, ist, den Inhalt, den du im Browser ausgewählt hast, dann wiederzugeben.
Hast du die Begründung gelesen, wieso sie jetzt nicht mehr das Video im Browser abspielen können?
Ich meine irgendwas von Rechte und Zukunft. Ja. Ich weiß, ich habe es vorher, ich kann mich nicht erinnern, ob ich Sky Ticket jemals im Browser ausprobiert habe. Deshalb weiß ich nicht, wie gut oder schlecht das vorher war. Wahrscheinlich schlecht, aber.
Wahrscheinlich schlecht. Nee, aber die Begründung war, das DRM im Browser ist uns nicht hart genug.
Ja.
Und also wenn das für Netflix gut genug ist, dann ist es doch wahrscheinlich auch für Sky gut genug, oder?
Ja, also ich meine, die Schmerzen waren wahrscheinlich nicht hart genug. Also das ist schon erstaunlich. Also und der Wechsel zwischen Geräten ist absurd, weil also ich glaube jede Merkliste, wenn die überhaupt sich gemerkt wird, also abgesehen davon, dass du dir irgendwie nur komisch manchmal irgendwie, wenn du ganze Staffeln hinzufügst, fügt er alle Folgen einzeln hinzu und wenn du meine Merklisten sind nicht mit meinem Account irgendwie verknüpft, sondern die Merklisten sind aus irgendeinem Grund existieren, die wenn überhaupt lokal auf einzelnen Geräten. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und Abspielstelle scheint er sich manchmal zu merken.
Manchmal.
Aber dieses, wie auch immer das Menü dann in den verschiedenen Apps heißt, irgendwie meine Inhalte oder was die halt anzeigt praktisch, was bei Netflix, da wie heißt es bei Netflix, was du gerade schaust, ja, also irgendwie, mir fällt der Name gerade nicht ein, den Netflix dafür verwendet. Das funktioniert bei Sky Ticket einfach per se nicht. In jeder App habe ich einen anderen angeblichen Zustand in dem der Serien, die zuletzt geschaut oder sowas. Ja? Menüpunkt zuletzt geschaut. Sehr sinnvoll, ja, weil ich will ja sehr wahrscheinlich weiterschauen, wo ich zuletzt aufgehört habe zu schauen. Es funktioniert einfach nicht. Entweder und auch auf es funktioniert noch nicht mal auf einzelnen Geräten, weil meistens zeigt er mir immer die gleiche Folge nochmal ab, die ich irgendwie vor Tagen oder Wochen dann geschaut habe. Das ist, also, ist völlig absurd. Das heißt, die Bedienung, ich meine, jetzt soll ja für iOS ist ja auch eine neue App angekündigt. Also das auch stimmt, die wollen sie renovieren. Die soll jetzt irgendwann kommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt Juli, August. Juli ist ja durch, also August. Mal sehen, ich würde nicht allzu viel Hoffnung in die stecken, aber mal schauen, ob sie tatsächlich geschafft haben, irgendwas zu verbessern, weil der Jetzt-Zustand, der ist wirklich pervers, so absurd schlecht, dass man es kaum glauben kann. Und ist halt
so,
alles
so ein bisschen, ja. So ein bisschen wie in der Fahrschule, so wenn du so gezeigt bekommst, so ein Video gezeigt bekommst, so was macht Peter falsch? Mhm. Ja, also Peter ist nicht angeschnallt und er fährt um die Kurve ohne zu blinken, es ist dunkel, das Licht ist aus, einfach alles, was man falsch machen kann, ist falsch.
Ja, und man könnte das, ja. Also, ja, das ist wirklich, das ist faszinierend. Also sollte man sich, auch wenn man Entwickler ist, sollte man sich das anschauen, weil das, da ist sehr viel wirklich Lernenswertes dabei. Also was man definitiv nicht machen sollte.
Und wie groß muss Schrift sein, dass man sie noch lesen kann? Wie breit müssen Buttons sein, damit man den Text drauf lesen kann?
Ja, wo sind Sachen sinnvoll? Wie beschriftet man Sachen sinnvoll? Und wie sind Text abgekürzt, dass es überhaupt keinen Sinn mehr ergibt? Und Menüelemente und Video kannst du natürlich auch alles hochkant schauen. Und es ist alles ganz, ganz großer Käse. Und am Schluss musst du froh sein, wenn dann die Episode starten kannst, die du schauen willst. Die wird dann in für mich akzeptabler Form unterm Strich wiedergeben, nachdem ich dann nochmal englische Sprachfassung ausgewählt habe. Das heißt, das Perverse ist halt, trotz all der Qualen bleibt halt der Basisfakt, dass als Sky Inhalte zwar verschwinden, aber ich meine, das tun sie bei den anderen auch früher oder später unter Umständen. Ich meine, Westworld wird hoffentlich aus HBO Nordic nicht verschwinden. Also wenn du natürlich HBOs eigene Dienste hast, hast du halt den Bonus, dass zumindest auch die hauseigenen HBO-Sachen halt, glaube ich, wirklich konstant verfügbar sind. Da darfst du natürlich bei Sky nicht drauf tippen, dass sie jetzt Westworld so schnell rausgeworfen haben, finde ich auch extrem erstaunlich, muss ich sagen. auf der anderen Seite haben sie halt nach wie vor halt Zeug drin, was in Deutschland halt schwer bis gar nicht zu, auf normalem Wege zu bekommen ist,
dann,
zu sehen ist.
Solche Sachen wie Untertitel sind bei Netflix meistens echt okay. Es gibt auch bei Netflix so Schwankungen, welche Untertitel in welchem Land dann jeweils verfügbar sind. Ja. Zum Beispiel gibt es häufig bei deutschen Filmen keine englische Untertitelfassung. Okay, ist dann so, aber es sind zumindest, wenn du in Deutschland bist, sind meistens deutsche Untertitel verfügbar und die sind auch halbwegs sinnvoll geauthert. Das heißt, die sind an der richtigen Stelle. Du kannst die, wenn du schlecht lesen kannst, kannst du die an die richtige Größe ziehen und das funktioniert alles. Wenn du zum Beispiel dagegen Sky nimmst, hast du kein Problem, weil du hast keine Untertitel. Die sind auf jeden Fall nicht falsch
sehr gut,
dargestellt.
Sehr fantastisch.
Also extrem selten, dass da mal was ist. Was habe ich da noch? Und bei Amazon haben sie durchaus auch mal Untertitel dabei, aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel, und das war eine Amazon-Eigenproduktion, wo ich das angeschaut habe, da waren die von Folge zu Folge anders kaputt. Und das war zum Beispiel bei Patriot, habe ich nochmal reingeschaut. Da sind in den ersten zwei Folgen sind so mehrfach Untertitel auf Deutsch ins Bild eingebrannt und dann hast du drüber die englischen nochmal.
Ah ja.
Solche Sachen. Oder du hast halt dann nur den deutschen eingebrannten Untertitel und keinen englischen drüber. Das heißt, wenn du denn mit jemand auf Englisch schauen wolltest, der versteht kein Deutsch, dann hat er wieder verloren. Mhm. Ja, oder man kann keinen von den beiden Untertiteln lesen, weil sie übereinander kleben. Und bei solchen Sachen muss man halt eigentlich auch aufpassen und da hat halt Netflix in sehr vielen Positionen die Nase vorn, was so die Accessibility angeht. Sie haben die Audiodeskription auf Englisch für sehr viele Titel, für fast alle Eigenproduktionen. Also das ist alleine schon dafür einfach meilenweit voraus, was die anderen da sich machen.
Das Untertitelproblem, das hatte ich zum Beispiel bei HBO Nordic auch teilweise bei manchen Sachen, also nicht bei HBO eigenen Sachen, aber bei anderem Zeug, was sie drin hatten. Da gab es die eine oder andere Serie, in der dann zum Beispiel einfach Italienisch gesprochen wurde und da war dann einfach Schluss mit Untertiteln. Kam dann einfach Italienisch. Und es war sehr schön, italienische Serien zu schauen, aber und ich würde die auch gerne auf Italienisch schauen, aber nicht ohne Untertitel. Und dann ist halt irgendwann wird es halt dann schwierig. Also das bleibt halt definitiv ein Problem. Und da ist Netflix dann tatsächlich eine der wahrscheinlich wenigen, wenn nicht die einzige positive Ausnahme, was das angeht.
Manchmal weiß ich dann auch nicht, ob da mit Absicht kein Untertitel ist oder nicht. Dann steht halt da sowas
genau.
Wie, spricht Arabisch, steht im Untertitel. Sollte man das jetzt verstehen können?
Das gibt's ja auch natürlich, dass du nicht immer weißt, weil ich dachte zuerst auch, dass, da war halt eine Szene, wo Italienisch geredet wurde, so ein bisschen im Hintergrund. Da dachte ich, okay, das haben sie mit Absicht nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Das sollte so sein. Das gibt's ja auch durchaus. Aber nachdem dann plötzlich irgendwie in der zweiten Szene so 5 Minuten lang eine riesenlange italienische Diskussion kam, wo ich gerade, es ist wahrscheinlich relativ relevant zu verstehen, worum es da geht.
Meinst du?
Habe ich es aufgegeben, ja.
Bacio di Serpente.
Ja.
Ja. Man sollte denken, das ist so die Kernkompetenz, ne? Wer Filme und Serien anbietet, dass diese Basisdinge stimmen. So. Aber ich höre sehr gute Dinge von Amazon. Ich habe das selbst nicht in Verwendung, aber ich habe irgendwie gehört, der Sync so zwischen den verschiedensten Geräten, so, der funktioniert da echt gut. Netflix ist da eh gut. HBO Nordic hat seine Probleme. Also die zeigen auch zum Beispiel so Sachen an, irgendwie du hast eine Serie geschaut und er zeigt dir an, du hast irgendwie 15 Minuten davon geschaut. Und das lässt sich auch nicht ändern. So. Du musst dir einfach merken, okay, die hast du schon geschaut, diese Folge. Ja, ja. So, auch wenn da 15 Minuten Laufzeit einfach dran steht, okay. Oder die Apple TV-App von HBO Nordic, die aktualisiert sich auch nicht sofort, wenn du die App aufrufst. Und du hast halt auch deine Liste so, weißt du, neu hinzugekommen. So, dann denkst du, ja, ist komisch, nichts dazugekommen irgendwie über letzte Woche und ich war irgendwie weg. So, und dann schießt du die ab und dann lädst du nochmal neu und dann holst du dich auch den Content. Ja, so. Also das ist ausbaufähig. Ein bisschen unverständlich, weil das halt deren einzige Aufgabe ist, ne? Also das sind so die Sachen, die müssen sie hinkriegen.
Eigentlich. Ja, ja.
Vielleicht ist es so ähnlich wie mit Autodesk. Dieses ganze Filme- und Serien-Ding ist halt wurscht und es geht nur um Sport und der läuft ja dann schon irgendwie.
Ja, vielleicht. Aber ich meine, sie pushen im Moment, pushen sie ja das Serienpaket schon sehr heftig. Also zumindest bei Instagram.
Also für dich.
Ja, nur bei mir, in meinem Feed zumindest. Obwohl ich bin ja schon dabei, bin ja schon dort gelandet. Insofern brauchen sie es mir eigentlich gar nicht mehr zu pushen. Aber das Angebot ist ja jetzt wieder. Jetzt kam auch das mit der Box wieder zurück, so ähnlich wie bei dir, auch irgendwie kostenlose Box und 3 Monate für 5 €. Das wird auch immer wilder, das Angebot. Irgendwann kriegst du mal ein Jahr 5 €, alles egal. 2 solche
Boxen.
Ja, alle Boxen, die wir noch auf unserer Müllhalde rumfliegen haben, weil das ist wahrscheinlich billiger, als sie zu entsorgen.
Ja, das ist wirklich das Einzige, was man da machen kann. Aber habe ich ja gesagt, also wenn man sonst keinerlei smarte Box hat und wirklich nur Sky Ticket schauen will, dann kann man die Box auch gratis nehmen. Naja, aber das ist halt mein. Ist so, bleibt so. Und ich bin gespannt, ob da die neue Version, ob die besser wird oder ob das auch wieder von vorne verbuggt wird. Oder ich meine, wenn sie eine neue Version bringen, haben sie ja auch diese alte Version aufgegeben.
Also ja, fang einfach null an. Jetzt.
Keine Chance, so
an der alten Version gibt es nichts aufzugeben. Ja? Also die war von Anfang an einfach kaputt. Da kannst du nichts aufgeben. Es ist nichts da, was sich aufgeben lässt.
Ja, wir haben ja vor langer Zeit, als so die ersten Musikstreaming-Dienste kamen, haben wir irgendeinen mal ausprobiert und haben hier in der Sendung die App zerrissen in der Luft. Mhm. War ich auf irgendeiner Konferenz, kommt so ein Typ her und sagt so, hier, ich höre Bits und so, danke, gut und so. Und das mit der App, wissen wir, tut uns leid, wir machen das jetzt nochmal.
Ja, also ich meine, manche Sachen, das geht halt nicht. Und da ist wahrscheinlich natürlich auch das Beste, da wirklich von vorne anzufangen. Also diese Sky Ticket App, die kannst du nicht retten. Auch die HBO Nordic App kannst du, glaube ich, nicht retten. Die ist kaputt von Grund auf. Die muss einfach komplett neu gemacht haben. Mhm. HBO Now habe ich relativ okayisch in Erinnerung, aber ich weiß nicht, was sich da inzwischen getan hat. Die war viel fähiger. Warum jetzt HBO Nordic nicht einfach dieselbe offensichtliche Eigenentwicklung nehmen darf wie HBO Mutter in den USA, weiß ich natürlich
nicht. Das ist bestimmt sowas, weißt du, firmenintern andere Länder und dann kannst du getrennte Firmen und solche.
Ja.
Ich meine, die Nordic Act wird schon besser. Also es sind einige Sachen dazugekommen, die clever sind. Aber du hast wahrscheinlich recht, also im das Fundament stimmt nicht so wirklich. So, ja, da ist was im Argen. So. Aber gut, ja, also sollen sie mal weiter vor sich hin werkeln. Ich meine, Netflix rennt halt echt wirklich vielen einfach davon. Weil, also, das sind halt vielleicht echt die kleinen Sachen, weil ich meine, vielleicht sind die Leute auch nicht so irgendwie einen hohen Standard gewöhnt, weil sie sich vorher mit Maxdome und Konsorten irgendwie rumgeschlagen haben. Ja. Ja. Dann störst du dich vielleicht auch nicht an so einer Sky-App, aber Netflix legt die Messlatte schon extrem hoch. Und wenn du genau auf diese Details schaust und dann fällt es vielleicht auch nochmal doppelt auf, wenn Netflix halt irgendwie, keine Ahnung, diese eine Untertitelgeschichte nicht hinbekommt und so weiter. Das springt dann gleich ins Auge. Ansonsten ist es schon echt sehr gut.
Nun, vielleicht habt ihr das in den Nachrichten gesehen. Der Münchner Flughafen hatte so eine kleine Unregelmäßigkeit.
Ganz kleine.
Was wohl passiert ist, da ist eine Frau kontrolliert worden und hatte so ein Handgepäckstück dabei. Und da waren Flüssigkeiten auf dem Röntgenbild zu sehen. Dann ist sie rausgeschickt worden. Und sollte irgendwie entweder den Koffer aufgeben oder die Flaschen. Man weiß nicht genau, ob die Flaschen zu groß waren oder ob sie die in die Plastiktütchen hätte packen können, wenn es Plastiktütchen gegeben hätte. Du darfst ja nur 100 Milliliter jeweils in den Flaschen haben. Aber gut, sie ist dann rausgegangen, hat diesen Koffer aufgegeben und ist wieder reingegangen und wurde dabei nicht kontrolliert. Das ist dann 1, 2, 3 Stunden später aufgefallen. Und dann war das Chaos perfekt, weil dann mussten sie alles Flüge einstellen. Und
wie ist sie denn durch die Sicherheitskontrolle gekommen?
Naja, die haben da so ein bisschen Schichtwechsel. Die haben ja so 5 Positionen auf dieser Sicherheitskontrolle. Also der eine steht vorne am Band, der andere guckt die Bilder an, der andere kontrolliert hinten. Und die rotieren alle 20 Minuten.
Ja.
Und während so einer Rotation ist sie einfach durchgelaufen. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ich bin ja schon kontrolliert worden. Und die haben sich gedacht, ja, passt schon. Und dann ist sie halt durchgelaufen.
Man denkt sich, es gibt keine Leute mehr, die noch nie geflogen sind, aber die kommen irgendwie immer zum Vorschein. Also ich meine, das ist wild.
Naja, das hat in 2 Tage diesen Flugverkehr irgendwie behindert. Da haben sie 100 Flüge streichen müssen. Da sind Leute dann bewusstlos umgekippt, weil es dann doch ein bisschen warm geworden ist. Dann hat die Feuerwehr, die Betriebsfeuerwehr vom Flughafen den großen Ventilator rausgeholt. Der ist so groß wie so ein LKW. Und einfach so Dieselgenerator und so ein Druckbelüfter obendrauf. Ja.
Das sah nicht so aus, als wäre es super angenehm, hinter dem irgendwo da drin zu stehen. Ja.
Habe ich die Feuerwehr München gefragt, ob man den stundenweise mieten kann, aber die haben den Scherz nicht verstanden.
Ja, es war mir unklar, ob da einer einen Witz mit der Antwort machen wollte oder ob todernst war.
Das weil die haben ja das Gerät nicht, unklar. Das ist Neid, weil die Münchner Feuerwehr, die hat ja dieses Ding vom Flughafen nicht.
Das ist jeden Tag traurig.
Ich habe dann geguckt, also das gibt's auch in klein, das ist dann so groß. Keine Ahnung, so groß wie ein Smart. Mhm. Ja, das ist dann die kleine Version. Die haben halt wahrscheinlich nur sowas.
Ja.
Und das ist dann schon ein bisschen. Verstehen Sie. Und was ich mich dabei gefragt habe bei dieser ganzen Flughafengeschichte, das ist ja nun so ein recht gut überwachter Ort.
Ja.
Und an sich hätte ich mir jetzt gedacht, so wenn da jetzt Jack Bauer sitzen würde und da wäre so ein Vorfall, dann würde Jack Bauer irgendwo anrufen und sagen, hier, mach mal hier Kreuzverbindung, die Überwachungskamera mit dem Ticketscanner und dann hat man die Person in 2 Sekunden gefunden. Hat man aber nicht. Weil es gibt unterschiedliche Angaben darüber, ob diese Ticketgates, wo du erstmal das erste Mal dein Ticket scannen musst, ob die diese Daten überhaupt aufbewahren oder ob die komplett dumm und nicht verbunden sind. Ja, also es gab ja schon vor einer Weile mal solche Geschichten, dass die Information, ob das Gate aufgehen sollte, dass die komplett offline in der Schranke da getestet wird und ob du jetzt Business bist oder nicht und ob du in die Business Lounge rein darfst, da kannst du einfach in den Barcode einen Bit flippen und dann bist du drin und solche Sachen. Habe ich gedacht, inzwischen ist das sicher alles online verbunden und du kriegst, wenn du jetzt für die Sicherheit am Flughafen verantwortlich bist, kriegst du, wenn du sagst, sag mir, keine Ahnung, du müsstest ja eigentlich die Überwachungskamera mit dem Zeitpunkt von dem Scan auf diesem Scanner zusammenbringen können, dann nachschauen, wer ist da durchgelaufen.
Ja.
Und dann hast du den nächsten Scan am Eingang von der Sicherheitskontrolle. Oder auch nicht, ich weiß nicht mehr, ich war lange nicht im Münchner Terminal, du warst da gerade. Kommst du da in die, wie oft musst du dein Ticket scannen, bevor du am Flugzeug bist? Also ich meine 3-mal. Einmal oder 3-mal?
Einmal, also Sicherheitskontrolle einmal.
Und dann
die Sicherheitskontrolle. Geht. Am Gate zum Einsteigen, meinst du?
Ja, genau.
Also nicht am, sondern im Flugzeug bist, ja. Also einmal, bevor du einsteigst ins Flugzeug. Und manchmal fragen sich vor der Sicherheitskontrolle, ob du das Ticket zeigen kannst.
Die haben doch jetzt da so Scanner stehen, bevor du überhaupt in die Warteschlange gehst.
Ja, ich bin jetzt gerade aus Hamburg geflogen. In Hamburg ist es so, dass du, bevor du zur Sicherheitskontrolle gehst, musst du dein Ticket einmal scannen lassen. Mhm. Und dann darfst du erst zur Sicherheitskontrolle gehen. Und dann wird dein Ticket noch einmal beim Einsteigen gescannt. Genau, also 2-mal.
Okay, ist es nicht sogar 3-mal, bist du zur Sicherheit, also einmal vor der Sicherheitskontrolle, dann bei der Sicherheitskontrolle und dann im Gate? Bei der
Sicherheitskontrolle nicht.
Nee, beide okay. Ab. 2-mal.
Gut,
auf jeden Fall. Wenn's gut läuft, manchmal, also ich habe es definitiv auch gehabt, dass du vor der, bei der Sicherheitskontrolle, ich habe dann irgendwie Papierticket oder so und dann habe ich es in die Box gelegt, in diese, wo du deinen Gürtel und deine Uhr auch reinlegst und da hat kein Mensch drauf geguckt. Also das ist in Helsinki zum Beispiel oft der Fall hier. Also genau, als ich von Helsinki jetzt nach Hamburg geflogen bin am letzten Wochenende, bin ich vor der Sicherheitskontrolle durch den Scanner gegangen, da habe ich es einmal gescannt, bei der Sicherheitskontrolle einfach nicht und dann beim Einsteigen wieder, also 2-mal.
So, also sie haben auf jeden Fall nicht innerhalb von einigen Stunden, nachdem sie da, also es war morgens um 6, wo sie da durchgelaufen ist, ja? Mhm. Und sie haben jetzt innerhalb von ein paar Stunden nicht feststellen können, ist die schon weggeflogen oder ist die noch da? Mhm. Das haben sie nicht auf die Reihe bekommen, das mit den Videoaufnahmen und diesem Scan, der aufgezeichnet wurde oder nicht, irgendwie in ein paar Stunden festzustellen. Okay. Das zweite ist, dann 1-2 Tage später Pressekonferenz und sie sagen, okay, wir haben jetzt rausgefunden, wer sie ist. Und wir haben auch die Röntgenaufnahmen nochmal verglichen von dem Koffer, wie er durch das Handgerät durchgelaufen ist und der Koffer, wie er aufgegeben, gescannt worden ist. Und das war, sie hat die Flaschen nicht rausgenommen, sie hat nichts dazu, also der Koffer wurde 2-mal identisch gescannt.
Ja.
Frag ich mich, wusstet ihr, dass diese Röntgenaufnahmen aufbewahrt werden?
Ja, genau, das wäre meine Frage auch gewesen, ne?
Ja, also wo steht denn jetzt ungefähr genau am Flughafen auf irgendeiner Tafel hier deine Röntgenbilder von deinen Taschen, die heben wir übrigens einen Tag, 30 Jahre auf, wer weiß das schon. Ja, also du kriegst halt, wenn du im Web jetzt irgendwie einen Zeitungsartikel lesen willst, dann kriegst du hier DSGVO, 20 Pop-Ups, hier Cookies, böse, Tracking, alles, so Postillon steht drauf, NSA und der Button heißt dann, mir doch egal, ja. Aber wenn du dein Gepäck gescannt bekommst, das speichert irgendwer und sagt dir nicht, wie lange es aufhebt. Hm. Jetzt haben sie dort auch die guten Körperscanner, die Mikrowellenstrahlungsscanner, die also nur dafür da sind, ein Bild zu erzeugen. Ja, aber da war ja dann so Nacktscanner-Angst.
Ja.
Und dann stehen jetzt dort, am Münchner Flughafen stehen jetzt dort Schilder, so dieser Mikrowellenscanner, der erzeugt keine Bilder. Der hat dann so einen Sensor, um ein Bild zu erzeugen, aber der erzeugt keine Bilder, steht da. Weil er zeigt ja dem User, also dem Operator von dem Ding, zeigt er ja nur so eine schemenhafte Figur an und ein Kästchen, wo der vielleicht was entdeckt hat.
Ja.
Aber trotzdem erzeugt das Ding Bilder und der hat eine Festplatte. Gehst du mal auf YouTube und schaust du mal nach solchen Geräten, die haben alle Festplatten drin.
Ja.
Wofür? Ja, also was speichert da welches Gerät ab? Sind diese Gates verbunden oder nicht? Wer hat Zugriff auf diese Videoaufzeichnungen am Flughafen? Wie lange werden die aufgehoben? Wer hat Zugriff auf diese Röntgenbilder von den Koffern? Das ist alles sehr unklar.
Ja, klar.
Und es kommt halt dann bei sowas raus, weil irgendjemand seine Shampooflaschen da vergessen hat. Und das ist halt, das kann doch alles nicht sein. Wieso hast du denn keine Datenschutzbestimmung für, wenn du fliegst?
Ja, weil
vom
ganz,
Flughafenbetreiber.
Weil ganz offensichtlich, also in dem Moment, wo man in Flugzeuge steigen möchte, da werden ja jegliche Regeln und Gesetze und Logik-Geschichten komplett ausgeschaltet, sonst hätten wir diesen ganzen Quatsch ja nicht.
Das ist ja eine ganz andere Diskussion.
Ja. Ja,
also von wegen dem Flüssigkeiten und so weiter. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Diskussion, aber trotzdem ist ja, auch wenn, also ich hätte ja erwartet, dass sie sämtliche Scans von diesen Tickets speichern und sofort darauf zugreifen können. Und wofür sonst machst du es denn sonst?
Ja, gute Frage, ne?
Ich meine, die zwei Gates, wo du durchläufst, vor der Sicherheitskontrolle und am Flugsteig selbst, sehen ja genau gleich aus. Aber der am Flugsteig, der ist sehr wichtig, weil wenn du da nicht scannst, dann nehmen sie dein Gepäck nicht mit und solche Sachen.
Mhm.
Wenn du den draußen nicht scannst, ist es scheinbar völlig wurscht. Also das geht mir nicht rein, wie das sein kann. Und also ich meine, du bräuchtest für jede solche Interaktion, wo du jetzt irgendwie, weißt du, in Zügen hängen Überwachungskameras, steht drauf, dieser Zug ist videoüberwacht. Und dann heben die das auf, wird das überschrieben, sind das Dummy-Kameras?
Und klar.
Man weiß es nicht.
Klar.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, der Flughafen müsste da eigentlich über Auskunft geben. Also vielleicht ist es einfach auch nicht irgendwas, was ich jetzt aus dem Stand beantworten könnte. Aber mich wundert es halt schon, dass wir, ich meine, jeder Fluggast, also die Merkmale von Fluggästen werden ja international ausgetauscht. Und wir übermitteln ja zweistellige Summe von Merkmalen in die USA auch für Europäer, die innereuropäisch fliegen und so weiter. Und dass da irgendwie nicht eine Ticket-Geschichte beim Scannen irgendwie in Minutenschnelle ermittelt werden kann, ist ein bisschen komisch. Das ist verwunderlich, weil das willst du eigentlich, ich meine, dann machst du diesen ganzen Security-Aufwand, aber dann hast du das Fall, also das doppelte Netz nicht, weil wenn da irgendwas mal schief läuft, dann kannst du denjenigen nicht finden. Das ist ein bisschen widersinnig. Also.
Das spricht halt dafür, dass es alles nur Theater ist.
Ja, gut, ja.
Und dass halt da keine wirkliche, ich meine, wenn du jetzt ein Bösewicht wärst, was sagt dir das jetzt darüber, ob du da durchkommst oder nicht? Ja, also das ist doch alles nicht, und die Frau ist ja bis ins Flugzeug gekommen, unkontrolliert.
Ja.
Darf halt auch nicht sein. Wenn das ganze Theater notwendig ist, dann darf sie auch nicht unkontrolliert ins Flugzeug.
Das ist wahr.
Ja, also und es war halt insgesamt super peinlich, was sie sich da, und das ist in Bayern ist es irgendwie, diese Kontrollgeschichte ist an eine externe Firma ausgelagert. Und die hatten sowieso schon mal Probleme hier mit, die hatten neue Sprengstoffsuchgeräte und die Mitarbeiter haben gesagt, die Dinger stinken.
Okay.
Und uns wird schlecht von dem Gestank dieser Sprengstoffsuchgeräte. Dann ist die Feuerwehr hergegangen, hat das mal getestet, hat gesagt, nee.
Den Booster reingehalten.
Nee, wir haben gesagt, nee, die sind gar nicht giftig, die stinken gar nicht.
Ja, natürlich.
Dann kommt wieder jemand anderes, sagt, die Feuerwehr hat doch gar keine Geräte, um jetzt hier irgendetwas zu testen. Also, es ist alles ein bisschen, weißt du, so, Basto, how you doing, das ist so.
Ja.
So ein Spaßflughafen.
Ach Gott.
Ich meine, ab und zu fliegen hier wenigstens ein paar Flugzeuge, nicht wie in Berlin, aber es ist trotzdem peinlich.
Es gibt immer eine Airbräu.
Ja, natürlich.
Aber ganz im Ernst, die Sicherheitskontrolle, ich meine, ist sicherlich auch ein schwieriger Job, den du da machen musst. Und deswegen, diese Rotation, die ist ja nicht umsonst. Also du kannst nicht länger da vor dem Monitor sitzen als 20 Minuten konzentriert, um da wirklich auf die Bilder zu schauen. Sehe ich alles ein. Aber es wirkt für mich, der vielleicht auch sehr kritisch dem gegenübersteht, was dort irgendwie abläuft. Aber es wirkt für mich halt willkürlich teilweise. Also ich fliege teilweise mit elektronischem Zeug. Jetzt bin ich irgendwie mit einem HomePod zurückgeflogen und mit einer Festplatte. Und einem iPad. So. Das waren die drei Geräte, die sie auch auf jeden Fall rausgenommen haben wollten. Sprengstofftest und so, weil, weißt du, war irgendwie montags morgens war nichts los, dann machst du halt Sprengstofftest, weil haben wir da Zeit, die Leute so. Und dann war halt trotzdem noch irgendwie so ein 20.000 Milliampere Akku irgendwie dabei, weißt du, so ein Anker-Pack. So. Der war total, weißt du, der war okay, da war irgendwie nichts auszusetzen so. Oder meine Zahnbürste, so meine elektronische, war auch irgendwie völlig okay. Es wirkt halt komplett willkürlich. Also, es ist, ich hab, meine Schwester ist irgendwie letzte Woche von Helsinki zurück nach Köln geflogen, so. Und was ich ja schon immer mache bei diesen Sicherheitsgeräten, ich nehme alles irgendwie ab, leg von mir, was irgendwie piepen könnte, ja? Von Gürtel bis Apple Watch, Ringe mache ich nicht so, aber das war's so. Und jetzt haben sie ihr irgendwie gesagt, das war auf dem Hinflug von Köln nach Helsinki, irgendwie so, auf jeden Fall die Apple Watch umbehalten. Was? So, was? Das macht überhaupt keinen Sinn, so, weißt du? Das ist völlig widersprüchlich. Aber okay, also es ist, ja, ich glaube, das macht es so ein bisschen auch schwer, da irgendwie Sympathien für mich zu entwickeln, weil es so Standards fehlen mir da einfach. Also Laptop rausnehmen habe ich jetzt verstanden, so. iPads gehören in die Laptop-Kategorie, habe ich verstanden, weil der wahrscheinlich schwer durchleuchtbar ist und so weiter. Aber die in Hamburg meinte auch zu mir, bitte nächstes Mal alle großen elektronischen Geräte rausnehmen. Und natürlich fange ich dann keine Diskussion mit dir an, aber ich habe mir auch so gedacht, so, nein, meine ich nicht. Nehme ich dann halt bei Bedarf raus. Und weil es gibt keinerlei Anleitung, welches Gerät wirklich unter diese speziellen Sachen irgendwie was auffällt. So. Manchmal ist der Akku ein Thema, dieser Totschläger, ja, das ist ja wirklich ein Totschläger, so ein großer Anker-Akku. Manchmal ist er kein Thema. So, okay, danach mache ich keine Anstalten und versuche jetzt wirklich alles vorher abzulegen. So. Bis auf die Sachen, die piepen, weil da weiß ich schon, das nervt dann.
Ja, ich bin neulich, glaube ich, aus London zurückgeflogen und da war eben die erste Auswahl. Musst du in den Millimeterwellenscanner rein oder nicht, ob du vorher gepiepst hast? Ja. Und der scannt ja auf mehr Sachen als auf Sachen, die piepsen würde, deswegen steht er ja da. Also ja, klar. Das sind so Sachen, oder in München manchmal Spiegelreflexkamera raus, einschalten, Foto machen.
Ja, genau.
Oder nicht, ja? Gleiche Dings, oder das
also, muss er auch nur machen, wenn halt irgendwie Akku da drin ist. Wenn halt kein Akku, keine Akkuladung mehr hast, dann guckst du halt, wird halt durchgeguckt.
Der Marquardt hat mal so eine Vollsperrung ausgelöst mit seiner Lochkamera.
Ja, klar.
Weil es groß und ein Kasten und
Ja.
Und, naja.
Ach ja.
Gut. Andere Geschichte ist das nächste iPhone. Die Gerüchtesaison ist eröffnet. In den neuen Betas lungern nämlich Details drin, die sehr intensiv auf ein Dual-SIM-Modell hinweisen. Was ja durchaus interessant sein kann. Das ist bei Android-Geräten relativ weit verbreitet. Manche Android-Geräte haben ja so einen Micro-SD-Kartenleser, der halt entweder eine SIM-Karte oder eine Micro-SD-Karte aufnimmt. Kannst du Storage oder eine zweite SIM-Karte haben. Und auf dem iPhone wäre das halt ganz interessant. Das ist nicht in allen Ländern besonders sinnvoll, aber in Deutschland wäre es halt zum Beispiel sinnvoll, weil du dann eine reine Datenkarte mit sehr viel Volumen bekommen könntest und einen kleinen billigen Sprach- und SMS-Tarif auf der zweiten Karte. Das könnte ganz interessant sein, wenn du halt am Tarif optimieren möchtest oder du hast eine Arbeits- und eine Privatnummer. Wie ist das mit der eSIM? Kriegen wir die dieses Jahr? Aber auf jeden Fall ist in iOS sind jede Menge Hinweise auf ein Dual-SIM iPhone gelandet.
Ja, die sind da drin und jetzt muss man mal gucken, ob das für alle Länder gilt wirklich. Also gibt es ja sicherlich auch unterschiedlichen Bedarf in Ländern mit zwei Nummern, zwei verschiedenen Geschichten. Ich würde aber ehrlich gesagt darauf tippen, dass das so eine Apple-SIM ist, die da vielleicht sich vorankündigt, wie sie auch in den iPads drin ist. Und dann hast du eventuell die Möglichkeit, so eine Art eSIM dir darüber einen Tarif zu buchen. Also ich glaube, irgendwie glaube ich nicht daran, dass du zwei SIM-Karten einlegen wirst, also zwei physische SIM-Karten in das nächste iPhone oder eins der Modelle, die da kommen mag. Das erscheint mir weit, weit weg.
Was meinst du, Leo? Wie weit weg ist das?
Also, ich bin da wirklich, ist mir völlig unklar. Lass mich da komplett überraschen, weil ich meine, dadurch, dass diese Dual-SIM-Geschichte, wie sie jetzt im iPad besteht, die ist ja schon vorhanden. Und ich weiß nicht genau, warum sie jetzt, also wenn diese neuen Schnipsel, die wir da aus dem Code haben, die sind ja wirklich neu. Und warum sie da doch, also sie scheinen was anderes vorzuhaben als das bisherige Modell, ihre Apple-SIM oder ihre eigene eSIM und halt eine vom Nutzer eingesetzte SIM im Wechsel zu verwenden. Und man kann ja diskutieren, ob das jetzige Ding wirklich eine ernsthafte Dual-SIM-Lösung ist. Also auf der anderen Seite muss ich Alex völlig recht geben. Also ich kann auch noch nicht so recht sehen, wie und in welcher Form du da anfängst, mit zwei SIM-Karten zu hantieren. Es ist definitiv extrem untypisch für Apple. Was trotzdem natürlich nicht heißen muss, dass es nicht kommt. Und ich würde es auch begrüßen, wenn die Option dafür da ist. Es gab ja ursprünglich, war ja das Gerücht auch, dass das eine Kiste ist, die dem iPhone 10 Plus, also dem größeren 10er iPhone vorbehalten sein wird. Und dieses Modell spezifisch nimmt das ja auch vom Platz her dann nochmal ein bisschen mehr, also eben was halt dem alten Plus-Modell vielleicht dann von der Größe auch weitestgehend entspricht, da ist ja genug Platz da, um vielleicht da auch zwei SIM-Karten in irgendeiner sinnvollen Form unterzubringen. Aber ja, ob dieses Gerät weltweit verfügbar ist, in jedem Land, in dem man halt das iPhone bekommen kann, oder ob das nur für bestimmte Märkte gedacht ist und was sie sich da genau vorstellen, da bin ich schon sehr, sehr, sehr neugierig. Also
hat jemand von den Hörern ein iPad mit so einer eSIM aktiviert? Da würde mich nämlich interessieren, ob die SIM-Karte gelockt sein kann von einer eSIM mit einer PIN. Ist das eine ganz normale SIM? Also kann die gelockt sein mit einer PIN? Hat man da eine PIN? Wo kriegt man die her?
Die Apple-SIM, ja, das weiß ich jetzt, weiß ich auch nicht hundertprozentig.
Es gibt einen String, da steht drin, SIM-Cards locked.
Ja, so mit Plural, ja.
Ja,
und ich meine, der Unterschied zwischen iPhone und iPad kann halt durchaus eine Telefonnummer auch sein. Ich meine, auch Daten-SIM-Karten haben natürlich eine Telefonnummer.
Apropos Telefonnummer, der Wechsel zwischen Telefonnummern und iMessage, dann bitte.
Das wird spannend.
Hallo, also, hallo Apple, bitte aufmachen vor dem Anbieten dieser Dual-SIM-iPhones, weil das ist bis jetzt ja ein ziemliches Drama. iOS 12 macht ja schon ein bisschen was in die Richtung, was das, glaube ich, besser macht. Aber das muss schon sauber laufen dann, wenn du da zwei SIM-Karten drin hast. Egal, ob jetzt eine eSIM ist, die sowieso von Apple ist oder nicht. Also.
War das nicht, ich habe das tatsächlich noch nie benutzt im Android-Gerät. Ich habe hier eines hier, was ein Dual-SIM hätte. Aber da kannst du ja sagen, so, mach mal beide SIM-Karten für Telefonie. Das kannst auf beiden Nummern angerufen werden, aber für Daten nimmst du nur die. Eine, ja, und dann kannst du halt den Datentarif auf der einen benutzen oder nicht, oder halt auch im Control Center vielleicht einen aktivieren, so jetzt nimm mal Daten von der anderen, weil ich bin in Monaco und sonst pleite.
Ich meine, nichts ist wirklich ausgeschlossen, aber das hat halt schon echt weitreichende, auch so einfach Einstellungsmöglichkeiten muss das mit sich bringen, sonst ist das komplett sinnlos. Und deswegen, ich weiß nicht, nachdem wir jahrelang auf diese Nano-SIM-Größe uns geschrumpft haben, ob du jetzt irgendwie nach diesen vielen Jahren einfach sagst, oh, jetzt spielt Größe plötzlich keine Rolle mehr. Es wirkt komisch. Und ich weiß nicht, wie der Stand wirklich bei eSIM-Karten ist, ob das jetzt nächstes Jahr kommt, ja. Wenn wir wirklich zwei SIM-Karten einlegen können, das nächste Telefon, dann ist das wahrscheinlich auch ein ganz gutes Indiz dafür, dass diese eSIM-Lösung noch ganz weit weg ist. Also ich würde auf die andere Möglichkeit tippen mit einer virtuellen SIM-Karte.
Ja, ich glaube auch recht. Ich meine, Apple wäre froh, wenn sie die ganze SIM-Karte schon, Apple, glaube ich, bemüht sich seit Jahren schon darum, diese SIM-Karte völlig loszuwerden, aber sie können es einfach, faktisch haben sie es nicht hinbekommen, unterm Strich. Das war wahrscheinlich was sich nicht in der Form durchsetzen ließ. Und man kann ja auch drüber diskutieren, ob das vielleicht jetzt unterm Strich dann für den Nutzer besser oder schlechter ist. Also Die SIM-Karte, eine wechselbare SIM-Karte hat schon durchaus auch für den, trotz aller Problematik, du brauchst halt einen Slot und musst halt irgendwie dritten kommen und musst halt einen rausstecken und hast eine ganze Menge an Fehlerpotenzial. Aber dass die vom Nutzer wechselbar ist, ist nicht so dumm. Also ich meine, ich glaube, Apple wollte die sicher schon längst loswerden, diesen ganzen Slot und alles. Und jetzt zu sagen, okay, dann bauen wir halt zwei rein, ist recht lustig. Ja? Zumal ja auch von der ganzen Debatte über, warum haben wir noch kein einziges MacBook, was irgendwie LTE-fähig ist. Das war ja auch damals irgendwie Steve, der gesagt hat, ja, das war noch Steve Jobs Zeiten, der dann gesagt hat, hier willst du keinen Slot drin haben in deinem MacBook. Willst du wahrscheinlich auch nicht, weil, ja, aber ich hätte halt gerne LTE in meinem MacBook.
Ja. Vielleicht ist es so eine Sache, so bei Android ist das quasi Standard bei vielen teureren Modellen oder auch bei billigen Modellen, dass du einen Dual-SIM-Slot drin hast. Vielleicht ist es so ein Ding, wie wir brauchen das hier jetzt auch, um halt nicht Leute dahin zu verlieren, weil die sonst ein Android nehmen, weil die wirklich sehr, sehr gerne ein Dual-SIM-Handy haben möchten. Es gibt, ich hab vergessen, welches Land. Vielleicht Indien, wo das super common ist, dass du zwei SIM-Karten
also drin hast. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Indien-spezifisch ist, weiß ich nicht, aber es gibt definitiv in Afrika ewig viele Länder, in denen das wahrscheinlich extrem sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob es in China super gängig ist, ist mir unklar. Indien könnte so ein guter Kandidat auch dafür sein. Und also alles Märkte, in die Apple definitiv rein gerne, in denen Apple gerne weiter vertreten sein will. Auf der anderen Seite, wenn sie das im iPhone 10 Plus einbauen, was irgendwie 1.000 Euro aufwärts kostet, dann ist das jetzt vielleicht auch nicht das optimalste Gerät für diese Märkte. Also insofern.
Ja, es gibt ja schon noch andere Benutzungsszenarien für zwei SIM-Karten-Slots. Also allein schon, wenn du irgendwie ein Business-Telefon und ein privates Telefon hast und plötzlich musst du halt nicht mehr zwei Geräte mit dir rumtragen, sondern halt nur eins.
Ja, also ich kenne jemand, der hat der immer mit zwei Telefonen rumgelaufen, eins privat, eins Firma, weil die Firma auch so super paranoid ist. Mhm. Also selbst wenn das gehen würde, wäre die Firma wahrscheinlich so paranoid, dass sie trotz MDM und allem Zeug das nicht erlauben würden.
Ja, es ist sicher, kommt sicher auf die Firma an. Also klar, gibt es sicher welche, die sind, oder läuft es so oder
ich habe es nachgeschaut, also es ist Indien, wo es sehr populär
ist. Okay, dann war das gut. Mhm. Also auch so paranoid, dass das Telefon mit so einer Sichtschutzfolie abgeklebt ist, dass du nicht von der Seite reinschauen kannst und also volles Programm und WhatsApp verboten. Also das Telefon war quasi nicht mehr benutzbar. Nur noch.
Also oder vielleicht gerade erst benutzbar.
Naja. Gut, dann was haben wir noch beim der Rechner mich zu einem Update.
Alex will doch Zahlen verkünden, oder?
Nee. Das lasse ich dir. Aber letzte Ergänzung dazu. Ich glaube, wir werden von dieser physikalischen SIM-Karte auch irgendwie jetzt noch ein paar Jahre nicht loskommen. Also das ist, glaube ich, relativ klar. Und deswegen diese eSIM, die wird schon irgendwann kommen. Also vielleicht ist jetzt das Jahr, wo so die ersten in Smartphones landen und dann einfach diese Doppelnummer über die nächsten Jahre das gestreckt wird, bis das wirklich eine weite Verbreitung hat. Also ich glaube schon, wo es denn SIM-Karte in Form dieses kleinen Plastikstückes noch viele Jahre wechseln können, wenn du ein neues iPhone kaufst. Aber dass die eSIM irgendwann kommt, das ist sicherlich auch gegeben.
Ja, nun, was ist sonst noch in der Beta-Welt los? Da hat sich gezeigt, dass man vielleicht dann doch über den HomePod telefonieren kann. Also der hat noch einiges an Softwarepotenzial, was da vielleicht nachkommen könnte. Ich bin mir jetzt auch noch, nachdem ich ihn zurückgeschickt habe, noch ein bisschen drüber nachgedacht habe. Also für mich ist er einfach überhaupt nichts. Und auch wenn er telefonieren könnte, wäre deswegen immer noch nichts für mich, weil das geht auch so. Also ich will eh nicht telefonieren und dann so auch nicht. Andererseits muss ich sagen, so große Überraschung bei dem VW, das Bluetooth funktioniert sehr gut. Und auch so in kritischen Situationen, so Musik spielt vom Radio, dann kommt ein Anruf, dann macht er den Bluetooth-Anruf auf und der ist dann auch gut. Und dann legst du auf, dann geht's Radio wieder. Also diese ganzen Problempunkte, wo so oft Autos ausgetickt sind, geht gut.
Das erscheint mir jetzt irgendwie schon seit einer Weile ein gelöstes Problem zu sein.
Sogar mit zwei Telefonen.
Okay, das weiß ich nicht.
Oder zum Beispiel so ein Telefon auf dem Beifahrersitz möchte telefonieren Und wenn das Telefon dann trotzdem am Ohr gehalten wird, geht das Radio trotzdem aus und solche Sachen.
Okay.
Und stört nicht rein. Und Navigation passt aber dann trotzdem die Ansage. Also so die ganzen Feinheiten von dem Audiomixer mit Bluetooth und den anderen Medienquellen funktioniert einfach.
Okay,
was schlecht. Was schon auf so einem, weiß nicht, so 2010er BMW nicht funktioniert hat. Na gut. Ja, HomePod, Alex.
HomePod?
Oder sonstige Beta-Geschichten.
Kann telefonieren, wahrscheinlich dann zukünftig. Ich bin, ja, das ist auch so eine Funktion, die hätte gerne beim Start dabei. Die wäre gerne vom Start verfügbar gewesen, aber die soll jetzt wahrscheinlich kommen, was einfach Sinn macht. Ich telefoniere auch nicht viel, aber das ist, es wäre ganz nett, ihn anzuschreien und jemanden anzurufen. Was sonst noch irgendwie aufgetaucht ist, ist ein Bild mit dem neuen Apple drahtlos Ladecase für die AirPods. Das ist durchaus spannend, was wie Apple das dieses Jahr irgendwie angeht, weil es kann einfach nur dieses Case kommen mit den bisherigen AirPods, so wie wir sie kennen, dass dann irgendwie kabellos aufgeladen werden kann auf der AirPower-Matte, wenn sie denn auch kommt. Ich glaube nicht, dass die AirPods irgendwie ein... Es könnte sein, dass die AirPods ein großes Redesign bekommen und irgendwie wasserfest werden und eine gewisse Noise-Canceling-Technik bekommen, aber es könnte einfach sein, dass das eher so ein Thema für nächstes Jahr ist, was ich eher glaube. Und dann ist es durchaus interessant, wenn Apple jetzt nur dieses Case auf den Markt wirft und dann im nächsten Jahr das Thema nochmal angeht. Ich irgendwie weiß nicht, ich habe es nur so ein Gefühl, aber das halte ich für das Wahrscheinlichste, dass das Case und keinerlei großen, erwähnenswerten Updates für die AirPods kommen und dann, dass die nächstes Jahr nochmal groß designt werden. Nicht neu designt werden, aber mit neuen Funktionen etc.
Hey Siri ist halt ein guter Kandidat.
Ja.
So als kleines Update. Ja.
Genau, AirPods. Genau.
Und dann alles andere vielleicht nächstes Jahr. Also ich meine, mir würde jetzt Hey Siri auch nicht viel nutzen, wenn ich AirPods habe. Aber wäre wahrscheinlich sinnvoll.
Ja, mein, draufklopfen geht auch. Es dauert halt ein bisschen lang, bis es dann losgeht. Und
ja.
Dann ist halt Siri deswegen auch nicht cleverer als sonst.
Also ich benutze meine AirPods sehr gerne. Ich benutze Siri darauf überhaupt nicht. Weiß nicht,
ich benutze,
mag anderen, halt, mag anderen anders gehen.
Also, zum einen, ich kann mir nicht merken, auf welches Ohr ich es gelegt habe zum Klopfen.
Zum Beispiel Fall auf alle Ohren hauen.
Ja, genau. Und zum anderen benutze ich das, wenn das Telefon irgendwo liegt und ich komme nicht hin und ich stehe in der Küche und brauche einen Timer, dann kann ich halt draufklopfen und sagen, mach mal einen Timer. Aber meistens klopfe ich aufs falsche Ohr und es pausiert einfach den Podcast.
Okay.
Ja, und das ist schon okay, aber halt auch nur indoor, draußen geht nicht. Deswegen wäre ich ganz interessiert an einem irgendwas mehr abgedichtetes, in-ihriges für mit AirPod-Technologie drin. Das fände ich ganz spannend. Naja, gut. Bits und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Unterstützung von Premium-SIM. Geht mal auf bitsundso.de oder in die Shownotes von der 587 und klickt mal hier auf dieses Angebot. Bis ihr die Sendung hört, könnte sich das Angebot auch wieder unterscheiden. Die wechseln relativ flott durch und manchmal geht die Seite auch nicht so wie jetzt. Jetzt geht sie. Jetzt haben wir hier zum Beispiel aktuell gerade 4 GB LTE, Telefonie und SMS drin, EU-Roaming dabei, 4 GB eben für 10 Euro im Monat. Monatlich kündbar, das kann man hier jeweils umstellen. Irgendwie letzte Woche hatten sie dort dreimonatlich kündbar. Und jetzt haben sie wieder zurück auf monatlich kündbar. Das variiert. Kann ich auch nichts machen. Aber meistens haben die da ein ganz gutes Angebot. Könnt ihr mal reinklicken, wenn ihr die erste SIM-Karte oder die zweite SIM-Karte vielleicht braucht. Könnt ihr mal anschauen, was die da haben. Ist im Telefonica-Netz. Die Datenautomatik ist deaktivierbar ab dem zweiten Monat. Im ersten ist sie dann noch aktiv. Und es gibt einen Wechselbonus, wenn ihr die Telefonnummer mitnehmt, von 10 Euro. Anschlussgebühr sind 25 Euro. Und falls ihr noch einen alten anderen Drillisch-Vertrag habt, was viele von euch haben, dann gibt es den Wechselbonus auch nicht. Also guckt mal auf unseren Link zu Premium SIM und oder klickt auf das Banner auf bitsundso.de. Dann schaut mal, was wir für euch dort aktuell haben, falls, wenn ihr die Sendung gerade hört. Ich habe so einen ähnlichen Tarif, das funktioniert für mich ganz gut. Und manche Leute sagen halt, Telefonica geht nicht gut, da wo sie sind.
Kommt halt davon, wo man ist.
Dann wahrscheinlich nicht. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, mal das Netz auszuprobieren, ob das was für euch ist. Also herzlichen Dank an Premium SIM für die Unterstützung. Dann haben wir Picks für heute. Es war gerade Mondfinsternis, hast du gesehen?
Habe ich mitbekommen, ja.
Leo, Mondfinsternis. Hast du überhaupt gesehen, wo der Mond ist? Nein, Alex? Nö. Du weißt schon,
ich hab die Bilder. Ich habe die Bilder im Internet gesehen. Schöne Bilder, viele wie, schöne Bilder.
Wie da gewesen zu sein.
Ja, genau, es ist echt. War schön. Morgens, später dann. Morgen, die Morgen danach.
Also zum einen, ich habe mir so eine Aussichts... Ich habe geguckt, wo gibt's denn Orte, um sich... um Aussicht zu haben.
Ja.
Dann habe ich wieder Maps 3D genommen und habe geguckt, wo sind denn so Berge, also so Hügel.
Ist ja in Bayern nicht so schwer, die zu finden, die Berge.
Wo man halt auch hinkommt und so. Ja, und dann habe ich irgendwie eine Liste von Aussichtspunkten gefunden, habe dann mit Maps 3D verglichen, wo, wo hat man da von dort aus möglichst einen Blick nach Osten, wo der Mond stehen sollte. Und Maps 3D ganz gut, um so das Terrain sich irgendwie anzuschauen, wo man drauf kann. Das kennst du sicher auch.
Maps 3D.
Maps 3D.
Beste. Ne?
Beste. Mhm. Ja. Auch wenn man Elektroauto-Höhenprofile anschauen will, wie hoch die Alpen sind, sehr interessant.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, da war ja nicht nur an dem Abend der Mond und der Mars, sondern auch noch die ISS. Und da gibt es eine ganze Reihe von Apps und ich habe jetzt keine so richtig tolle gefunden, aber das Konzept ist ja ganz gut, dass man also sich so eine App installiert, die Bescheid sagt, wenn die ISS gleich vorbeifliegt. Und ich hatte tatsächlich noch nie die ISS gesehen. Hast du schon mal gesucht?
Ja.
Und an dem Abend war tatsächlich auch die ISS super hell und super perfekt zu sehen und das war schon ganz nett. Und du hast so eine App, die du irgendwie so AR-mäßig dir hochhalten kannst, die so irgendwie die Himmelsrichtung korrekt erkennt, nicht so wirklich genau jetzt die Höhe über dem Horizont bestimmen kann. Also so, was ich jetzt gesehen habe, war jetzt immer falsch. So, wie hoch steht ein Stern über dem Horizont? Mhm. Das war nie so richtig eindeutig zu sehen. Also irgendwie den Mars findet man jetzt recht schnell, der ist wahnsinnig groß und rot.
Ja.
Aber so die etwas anderen Sterne, also oder andere Planeten auch, war nicht so eindeutig jeweils zuzuordnen, weil die auf dem Bildschirm anders hoch gewirkt haben, als sie dann tatsächlich über dem Horizont standen. Aber das mit der ISS hat auch sehr gut funktioniert. Der hat irgendwie vorhergesagt, dass die halt irgendwie so leicht rechts von der Venus vorbeikommt, glaube ich, oder Jupiter oder irgendwas. Mhm. Und dann war das auch so. Und dann hast du halt genau sehen können, so hier geht's lang und das hat dann auch gestimmt. Und so insgesamt diese Starwalk 2 App, die gerne, glaube ich, genutzt wird, die ist halt maximal unbenutzbar, wenn du sie nicht bezahlst, weil die bei jeder Aktion einen Banner reinschmeißt. Und dann haben sich deine Augen schon so schön an die Dunkelheit gewöhnt. Und dann kommt so ein animiertes, hier mach mal Clash of Clans, super ja. Schlumpfbärenspiel. Ja?
Das ist gut.
Und dann willst du das Telefon irgendwie auf den Mond werfen. Und deswegen vielleicht wissen die Hörer eine App, die auch nachts gut zu bedienen ist, dich nicht blendet und vielleicht vor allem dieses Problem mit der Höhe über dem Horizont ein bisschen besser löst, dass die vielleicht, die Kamera wird die Sterne nicht sehen, ist zu dunkel, aber
ja, wahrscheinlich, ja.
Dass das irgendwie besser gelöst ist, dass du einen besseren Vergleichswert hast, wo du hingucken musst, um das wirklich das zu sehen, was du gerne sehen wolltest. Bei Starwalk auch dann, die hat die ISS drin, aber nur nach einem Kauf.
Mhm.
Ja, den Mars darfst du noch gratis suchen, okay. Aber ISS musst du bezahlen. Das ist ein bisschen, naja.
Diese Peakfinder-App, die ich, glaube ich, vor Ewigkeiten auch mal oder wahrscheinlich schon mehrfach gepickt habe, die einem so beim Berggipfel identifizieren hilft, die hat ja auch irgendwann im Laufe der Zeit mal so ein, ich weiß nicht, ob sie das auch mit AR-Kit oder schon vorher umgesetzt hatte, auch so einen Augmented-Reality-Modus gehabt, in dem du halt die Kameraansicht hinzuziehst und dann durch die Kameraansicht halt eben die Identifizierung der Berggipfel natürlich nochmal leichter wird. Und die bedient sich des relativ simplen Tricks, dass du, sobald die Kameraansicht zugeschaltet wird, dass du einmal noch die übergelagerte Berg, also die Schematik praktisch nochmal einmal zurechtziehst, damit die dann von der Höhe, das stimmt dann immer noch nicht so zu 100%, aber es ist so, dass es halt völlig ausreicht meistens, um halt dann Gipfel rundum mal anzuschauen und oder rundum ist vielleicht übertrieben, weil da musst du schon nochmal nachjustieren. Aber so das vor dir liegende Gipfelszenario zu identifizieren. Also das ist wahrscheinlich ein Ausweg, weil warum das jetzt die Stern-Apps zum Beispiel nicht machen, weil das ließe sich da ja auch relativ einfach machen, dass du irgendwie die ganze Sternenkarte dann verschiebst und nochmal ein bisschen anpasst an den vor dir liegenden Himmel.
Ja, ich weiß nicht. Also an sich ist ja ist ja die Entfernung in jede Richtung bekannt. Die ist halt so für die Sterne Infinity von dir weit weg und du hast ja eigentlich auch den bekannten Blickwinkel, den du hast, durch das Display durch, sozusagen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, dass das da nicht so richtig gepasst hat. Und die andere Sache dort noch war, es war so ein Hügel, der ist wohl als Aussichtshügel bekannt und wird von den Einheimischen dort gerne genutzt. Es war dann so ein kleiner Feldweg, wo man nicht parken sollte, waren 300 Autos geparkt. Und dann auf dem Hügel entsprechend noch ein paar hundert mehr Leute da. Und dann war es da dunkel, da ist nicht beleuchtet, sehr schön, um sowas zu machen. Andererseits hat natürlich jetzt jeder mit seinem Smartphone eine Taschenlampe dabei. Und die Taschenlampe-Etikette auf so einem Sternbeobachtungshügel, die ist noch nicht gut genug, weil diese ganzen Pfosten einen die ganze Zeit blenden.
Ja, weil die Leute
und Fotos vom Mond machen mit Blitz.
Weil die Leute das Konzept halt immer nicht verstehen.
Blitz hinzuziehen in zweifelhaften Lichtsituationen.
Ja, absurd.
Ja.
Aber ich meine, das haben sie halt einfach noch nicht verstanden. Also das allein auch auf Konzerten, wo du im Olympiastadion stehst und aus der 800. Reihe denkst, oh, da vorne steht der gute Ed, da mache ich mal ein Foto vorne. Und dann blieb. Quatsch.
Nein, der Punkt ist, dass das Konzept des Blitz an- oder Abschaltens existiert einfach nicht, sondern es gibt nur das Konzept des Fotomachens. Und ob dann da ein Blitz bei ausgelöst wird oder nicht, ist völlig Schnuppe.
Bei einem Ed Sheeran-Konzert kann ich das ja verstehen.
Da ja, den würde ich auch gerne wegblitzen.
Nee, da stehst du im Olympiastadion drin, hast da irgendwie 100 Euro für das Ticket gezahlt, willst ein Foto machen, aber das ist dann ja wurscht, ob du blitzt oder nicht, weil dein Hauptproblem sind diese blutenden Ohren.
Ja, korrekt.
100 Euro.
Was hat das gekostet bestimmt?
Nee, gehe ich mal von aus. Ich habe 6 Euro fürs Riesenrad gezahlt und habe mir dann von oben gesehen und habe gedacht, gut, wir sind hier so weit oben, da hört man ihn nicht. Mega gut.
Und der hat das nicht einmal voll gemacht, sondern zweimal das Olympiastadion. Ja. Irgendwie 160.000 Leute.
Das ist wirklich absurd.
Das ist schon heftig.
Ja. Also kann man machen.
Ja.
160.000 mal 100.
Good money. Ist ungefähr so.
Leo überlegt gerade, habe ich nicht auch die falsche, Gitarrenstunden genommen.
Falsche Laufbahn beschritten.
Leo, exzellente Überleitung zu den Quartalszahlen.
70. Wir sind schon bei den Picks, wir haben gar keine Zeit mehr.
Och, das ist ja wirklich schade.
Ich habe schon gemerkt, dass Timo erstaunlich schnell übergeleitet hat.
Also Tickets für Ed Sheeran waren 75 bis 100 Euro.
Das ist wirklich absurd.
Mann, oh Mann.
Ja, schön.
Gut. Wir kriegen sicher mehr. Alle E-Mails, alle Hassmails an Basti, bitte.
Ja, bitte. Direkt also da kann ich mit umgehen. Also
direkt
Leute
an Ed Sheeran schicken.
Ja. Ed Sheeran, Ed Basti.
Es gibt dann, also musikalisch ganz schlimm, kann man machen, muss man nicht. Also da geht dann irgendwie nur noch Xavier Naidoo, aber der ist halt auf einer anderen Ebene noch viel schlimmer. Also von daher, jammern ist immer so eine Sache, der, wenn man singen will, entweder singen oder jammern, aber naja.
Gut. Leo, hast du was dabei?
Ja, ich pick aus aktuellem Anlass eine Kamera-App, die ja schon seit längerem, also sie ist noch relativ neu, aber gibt es jetzt sicher schon seit, weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Monaten. Alex weiß vielleicht noch, wie lange es die schon gibt. Gibt es schon ein bisschen, oder, Alex?
Ich habe es gerade nicht mehr offen. Aber ja.
Das geht wirklich nicht. Hast du mal geschaut, wann du das letzte Mal gepickt hast?
Wann Alex dieses letzte Mal gepickt hat?
Ja, das spielt keine Rolle.
Ich habe im Mai drüber geschrieben, Ende Mai.
Und ja, da war sie wahrscheinlich ziemlich neu, oder?
Da war sie neu, ja.
Ja, vielleicht geht es gerade so. Na gut.
Ja. Ja, Obscura 2 ist der Name. Die ist jetzt von Apple, wird gerade rausgehauen, offensichtlich weltweit über die Apple Store App kann man sich einen Promocode antippen und damit die kostenlos aus dem App Store beziehen. Also eine gute Gelegenheit, um sich die anzuschauen, wenn man das noch nicht getan hat bis jetzt. Die ist, ja, also ich meine, bei mir hat sich auch im Laufe der Jahre so eine gewisse Müdigkeit eingestellt, was Kamera-Apps angeht. Ja, weil die sind auch so ein Feld, wo sich viele im Laufe der Zeit ausgetobt haben, wo es sicher ein großes, auch interessantes Angebot gibt, bei dem ich aber oft unterm Strich am Schluss immer bei der Standardkamera-App lande, weil die halt einfach die App ist, die du am schnellsten im Griff bereit hast. Also die Situationen, in denen ich eine Kamera-App auf dem iPhone benutze, um irgendwie super Bild zu Kompositionen zu machen, weil die gibt es bei mir praktisch nicht. Insofern ist Schnelligkeit da das erste, das wichtigste Element, und das bietet dir halt nun mal die nun mal Apples Kamera-App. Und ja, insofern ist aber trotzdem nicht zu verachten, was halt passiert ist, was halt Kamera-Apps spezifisch angeht, weil da lässt sich ja durchaus einiges mitmachen. Und der andere Kandidat ist, wie auch immer der Name genau ausgesprochen wird, Haylight. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal, haben wir auch schon drüber gesprochen, als die neu kam und die halt auch ein bisschen was mit dem, eine der wenigen Apps ist, die ja mit dem Notch vom oder mit den zwei Hörnern vom iPhone 10 ein bisschen spielt und Sachen macht, weil das haben ja sonst kaum Apps in irgendeiner Form integriert. Egal, auf jeden Fall Obscura 2 ist halt auch nett von seinem Bedienkonzept als Kamera-App. Du kannst halt relativ schnell zwischen den verschiedenen Modi hin und her schalten und hast halt eben auch die Option, dich relativ einfach zwischen den verschiedenen Automatikfunktionen und eben manuellen Funktionen hin und her zu schalten und kannst halt dann alles manuell anpassen, wenn du denn so möchtest, halt vom Fokus über Belichtungszeit bis hin halt zu Weißabgleich und so weiter. Und sind auch Filter drin, die paar Filter, die ich mir angeschaut habe, sind auch recht nett. Also Filter ist ja auch so im Übermaß vorhanden und vieles schrottig, aber sind durchaus brauchbare Filter dabei. Hat einige nette Zusatzfunktionen, die ich jetzt sonst nicht so präsent hatte, in welchen Kamera-Apps die drin waren. Dieses Focus-Peaking, die dir ein bisschen zeigt, wo du die Schärfe gerade liegen hast, das sind relativ nette Sachen auch. Also das sind so ein paar Funktionen, wo ich das Gefühl hatte, dass Obscura da besonders viel richtig macht. Und ja, auch kannst halt schnell zwischen Format wählen, wenn du hin und her springen willst. Auch das ist für mich relativ irrelevant, aber wer halt dann doch gerne mal zu RAW will oder auch irgendwie zwischen JPEG und HIVE hin und her wechseln möchte, aus welchem Grund auch immer, kann das damit halt auch leicht tun und kannst auch Live-Fotos damit machen und kannst auch die tiefen Deathmapping, also Tiefenkarte, wird auch unterstützt, wenn du ein Dual-Kamera-System hast. Also alle Elemente, die man sich wahrscheinlich sonst so wünschen würde, sind halt vorhanden. Und dafür, dass man sie jetzt kostenlos reinschauen kann, ist lohnt sich also definitiv, die mal über die Apple Store-App runterzuladen.
Es ist so eine Promo-Aktion. Also ich habe es nochmal auf dem Blog von dem Entwickler nachgelesen. Die kostet 5 Euro irgendwie normalerweise. Und die wird auch weiter, also die kostet jetzt auch weiterhin 5 Euro im App Store. Aber die Promo-Aktion läuft halt so ein bisschen nebenbei und erhofft sich halt so ein bisschen so Aufmerksamkeit zu generieren. Das hat heute auch ganz gut geklappt, muss ich sagen.
Also, ja.
Viele sind drüber gestolpert und haben sie zumindest geladen und vielleicht geht ja der eine oder andere In-App-Kauf da über die Bühne. Außerdem ist es natürlich ein bisschen schwierig, immer wenn du so eine 5-Euro-App hattest und wenn du dann einmal halt sie kostenlos raushaust, dann bist du halt auch so ein bisschen so, das packt dich halt so eine gewisse Kategorie von Apps, ist so mein Gefühl zumindest immer, dass man da auf einen Preisverfall dann auch gerne mal warten kann, wenn du halt mal kostenlos warst oder so, aber nichtsdestotrotz, ich finde es einfach eine nette Geschichte. Ich finde diese Einhandbedienung halt ganz cool. Mhm. Also du kannst sie wirklich mit einer Hand bedienen und ja, und gerade wenn du halt sich mal so eine Situation ergibt, wo du halt irgendwie dir mehr Zeit nehmen möchtest für ein Foto mit den verschiedenen Einstellungen, dann ist das, ich habe es immer noch installiert, also dann ist es immer noch meine App neben Haylight, die ich dafür verwende. Einfach nur, wenn man Spaß daran hat, irgendwie mal was auszuprobieren. So. Also es ist, wie gesagt, die täglichen Fotos, die macht die Standardkamera ab, aber für sowas ist es echt cool.
Gut. Alex, was hast du dabei?
Ich habe ein Armband für die Apple Watch. Ich trage es auch gerade. Ist kein kleines Armband.
Das ist dieses Bergsteiger-Armband, was ich bei Instagram gesehen habe.
Nee, ich hatte es bestimmt noch nicht auf Instagram. Aber ich weiß nicht, was du für Werbung sonst reingepusht bekommst. das ist von Sea Rebel, so heißt die Firma. Und das Band heißt Stingray. Das ist eine schöne, nette Firma, die in Wiesbaden sitzt. Soll ein netter Ort sein. Mhm. Und die machen, wie ich meine, ein sehr interessantes Armband, was so Paracord ist. Paracord musste ich nachschauen. Ist Fallschirmleine. Es ist kein kleines Armband, es ist relativ voluminös und mächtig. Hat so eine, wie nennen sie das genau, ein Schäkelverschluss. Also das ist so ein Metallverschluss, der durch eine Schraube zusammengehalten wird, die man reinschrauben muss. Was gar nicht so leicht ist, das ist vielleicht meine Kritik an dem Armband, also das selbst sich umzulegen geht, ohne Frage, aber bedarf so einer gewissen, nicht ruhigen Minute, aber ruhigen 20 Sekunden, würde ich sagen. Und dann ist es ein sehr massives Armband. Dieses Material ist halt, liegt halt relativ fett an der Hand und ich mag es sehr, muss ich sagen. Du kannst es nass machen, ich war damit schon schwimmen und so, es ist überhaupt kein Problem, weil es trocknet dann auch wieder. Und kostet um die 50 Euro. Und ist mal was anderes, würde ich sagen. Also es gibt es in verschiedenen Farben. Und das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn man so an so extravaganten Armbändern mal interessiert ist. Was ich ja durchaus bin, weil es ist halt eins der großen Vorteile von dieser Uhr, dass sich die Armbänder so leicht wechseln lassen.
Oder wenn du zum Beispiel in einer Burg gefangen bist, dann kannst du das auch aufdröseln und aus dem Fenster raussteigen.
Ja. Sehr richtig, sehr richtig. Genau, ein Kritikpunkt ist definitiv noch, also wenn du jemand bist wie ich, so mit sehr schmächtigen Handgelenken, ja, also wirklich schmächtigen Handgelenken, dann kann selbst die kleinste Größe fast zu klein sein. Also dieses Armband kommt in drei unterschiedlichen Varianten, S, M und L. Und dann pro Größe hat es nochmal so drei verschiedene Löcher, in die du das einrasten lassen kannst. Und ich bin beim kleinsten Armband in der kleinsten Größe und es ist noch so eine Spur vielleicht zu locker bei mir. Also da sollte man mal so sein Handgelenkumfang messen und schauen, was man da so hat und danach bestellen, weil meiner ist sehr schmächtig und dann haben die nicht die ganz kleine Größe. Aber ich mag das sehr, muss ich sagen. Also ich habe es in Rot, das ist auch so die auffälligste Farbe fast. Und macht mir extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ich laufe damit rum und erfreue mich des Lebens jetzt im Sommer, weil es sich sehr nett trägt.
Da muss ich sagen, da beneide ich den Apple Watch-Träger sehr, weil ich trage weiterhin hier den Fenix 5 von Garmin. Mhm. Und die Auswahl beschränkt sich ungefähr auf dieses Silikonarmband, was mitkommt, oder eine Auswahl an Silikonarmbändern von Garmin, die relativ teuer sind, aber es gibt Nachbauten, die sind leider alle Schrott. Also ich weiß nicht genau, was sie machen, aber das Silikon der Originalbänder ist so viel besser und trägt sich so viel angenehmer. Der Verschluss, sie haben so einen Quick-Fit-Verschluss, der ist viel besser als der von den Nachbauten. Und dann gibt es halt noch das Stahlarmband und das war es mehr oder weniger. Mhm. Es gibt so ein paar, die alternative Bänder, aber die musst du raus und reinschrauben. Also da muss man hier die Schrauben lösen. Und so die Auswahl an Third-Party-Bändern für die Apple Watch, die ist schon, also die auch diesen Quick-Wechsel-Ding haben, weil das ist ja der Clou an der Sache. Also, dass du schnell einfach ein Armband wechseln kannst, weil dafür hätte ich ja gerne andere Armbänder. Also ich wäre ja bereit, auch, also vielleicht nicht die 50 Steine, die Garmin für ein Silikonarmband aufruft, aber 30 Euro, 25, 30 Euro für ein vernünftiges anderes Silikonarmband in einer anderen Farbe zu haben, dass ich zum Beispiel jeden Tag das Armband wechseln könnte, wenn ich das denn wollte. Und da habe ich natürlich keinen Bock, in der Früh erstmal das Ding abzuschrauben.
Ja, das mit dem Schraubmechanismus ist natürlich schon. Also dieses Klickzeug bei der Apple Watch ist halt schon echt ein ganz cooles Argument, das mal schnell zu wechseln. Und deswegen hat sich wahrscheinlich auch hier so ein kleines Sortiment an Armbändern angesammelt, weil man hat dann irgendwie so ein bisschen Spaß damit. Wenn sich die Uhr nicht wechselt, so dann wechselt sich das Armband.
Genau. Und damit individualisierst du es halt ein bisschen. Also
total.
Je nach Tag oder was weiß ich irgendwas. Also zugegeben, das Armband wäre jetzt nicht meins, aber
das ist jetzt auch nicht für feine Restaurantbesuche oder so, aber es ist halt so irgendwie so
maritim. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Hingucker, der schon sehr, sehr besonders aussieht. Also ist halt ein Brocken von Armband, aber das ist ja auch fein, also je nachdem. Und wenn es jemandem gefällt, das ist ja schön. Aber es gibt halt hier zum Beispiel so ein Armband aus Nylon hätte ich eigentlich gerne, weil Nylon halt auch ein angenehmes Material ist. Gibt's aber halt auch nur wieder zum Reinschrauben. Und hier, wie gesagt, jede Absurdität von Armband kannst du halt einfach kaufen. Also Absurdität meine ich jetzt gar nicht mal so negativ, wie es klingt. Aber die kannst du halt einfach kaufen. Also kannst einfach sagen, ich hätte gerne, ein oranges Armband, das dünn ist und aus Holz. Gibt's wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber ja, das ist wahrscheinlich echt der Clou an dieser ganzen Apple Watch-Geschichte, Also die Idee ist echt wirklich Gold. Mhm. Wie lange dauert es denn so, also nur aus Interesse, so das Abschrauben von so einem Armband?
Weiß ich nicht. Ich habe ausschließlich hier Quick-Fit-Armbänder.
Okay.
Die machst du ab, klick, machst du wieder dran.
Ja, okay.
Ja, und was anderes kaufe ich nicht, weil das macht keinen Sinn.
Ja, es ist fast sogar schneller. Oder
es ist ein bisschen schneller und einfacher als bei der Apple Watch.
Ja, ne?
Aber es gibt sich nicht viel.
Ja. Genau. Naja, das ist mein Pick für diese Woche. Wer nach einem Sommerarmband sucht, der kann mal bei Sea Rebel vorbeischauen.
Gut. Basti.
So. Ihr habt es schon befürchtet. Es gibt heute wieder eine ganz besondere Sache, und zwar Bluetooth-Kopfhörer.
Wie viele Bluetooth-Kopfhörer
kannst du denn geben? Ich liebe deine Konstanz,
viele Bluetooth-Kopfhörer kannst du denn geben?
Viele. Und das Schöne an der Sache ist, ich habe den ich heute jetzt picken werde, schon mal gepickt. Also, nein, ich habe fast diesen Kopfhörer schon mal gepickt. Nicht, als hätte ich den nicht schon fast mal gepickt, sondern ich habe den Vorgänger davon gepickt. Und zwar ist es mal wieder ein Sony-Produkt, der Sony MDR 1000 XM2. Ich hatte vor einem halben, dreiviertel Jahr den 1000X gepickt, also Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling, mit Bluetooth, der so ein paar Sachen richtig macht. Und der XM2 ist der mehr oder weniger der Nachfolger vom normalen 1000X. Hat wahnsinnig gutes Noise-Canceling weiterhin. Noise-Canceling, das man kalibrieren kann auf die aktuelle Surroundings. Kann dieses Mikro, das da drin ist, durchschalten, sodass man seine Umgebung mithört, was recht praktisch ist. Und eine sehr, sehr fantastische Sache, die dieses Ding kann, ist, hat eine sehr gut funktionierende Gestensteuerung. Das klingt ja immer so ein bisschen so nach, funktioniert nicht richtig, die funktioniert bei dem weiterhin sehr, sehr gut. Beim 1000X hatten wir das Problem, dass es ab und zu geknarzt hat in den Scharnieren bei manchen Leuten. Und das habe ich bei dem inzwischen nicht mehr. Das hatte ich bei meinem 1000X, hatte ich das irgendwann, hat Sony dann repariert und dann alles fein. Was der außerdem noch hat, ist dieselbe Funktion wie früher. Man legt eine Hand aufs Ohr und in dem Moment, also auf den rechten Ohrmuschel, und in dem Moment schaltet das Ding sofort das Mikro durch und man hört seine Surroundings. Was für so Durchsagen oder wenn dich mal jemand anquatscht, relativ praktisch ist. Also wenn du den hören willst. Außerdem haben sie einen Knopf weg optimiert. Früher gab es einen Power-Knopf, es gab einen Noise-Canceling-Knopf und es gab einen Ambient-Sound-Knopf. Der Noise-Canceling- und Ambient-Sound-Knopf ist ein Knopf geworden, was total viel Sinn macht. Was sie mit diesem Kopfhörer ganz stark machen, ist sagen, installier dir mal unsere Headphone-App und dann erkennt diese App automatisch, wo du dich gerade befindest. Also zumindest versucht zu verstehen, gehst du gerade, fährst du gerade mit der S-Bahn oder fährst du, weiß ich nicht, machst dieses oder jenes und je nachdem schaltet sie halt ihre Modi um. Das ist theoretisch eine gute Idee, praktisch ist es total beschissen, weil es halt einfach nicht zuverlässig funktioniert und dann denkt der irgendwie plötzlich, oh, kein GPS und du bewegst dich vorwärts, wahrscheinlich bist du in einem Zug. Nein, ich gehe gerade unterirdisch. Zum Beispiel. Und also habe ich sofort ausgeschalten. Dieses Ding kann auch per App Equalizer reinmachen und angeblich deinen Ton besser machen.
Stopp, Basti.
Ja.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Die Quartalszahlen laufen ja gerade, ne? Und weißt du, was wurde gerade gesagt? Apple Pay kommt nach Deutschland.
Das hast du dir gerade ausgedacht.
Later this year,
ganz im Ernst. Das heißt irgendwie 2019.
Wer hat das gesagt?
Tim Cook hat das gesagt.
Dein Vögelchen hat dir das doch schon gesagt.
Ich hatte ein neues Vögelchen.
Ja, ganz im Ernst. Also wirklich.
Ja, Entschuldigung, die Unterbrechung, ich dachte mir, ist vielleicht okay.
Also ich habe ja gesagt, bevor das Tim Cook nicht sagt.
Ja gut, jetzt haben wir es ja.
Halleluja.
Later this. Also das Schöne an der Sache ist, dass ich wahrscheinlich bei einer der drei Banken bin, die von Anfang an dabei sein werden. Bei zwei der Banken, die dann von Anfang an dabei sein werden, nämlich die Sparkasse und N26.
Ja, Vögelchen sagt Fido und O2 Banking.
Ja, komm.
Ja, das ist so speziell, das muss... Ja, darin kann man das Vögelchen messen.
Nein. Doch. Das Vögelchen, das weiß, dass du bei der Fidor-Bank bist und dass du gerne O2 telefonierst. Ganz im Ernst. Nee. Hat dir irgendwas erzählt hier, bla, jeder hat irgendwie erzählt, ja, morgen Apple Pay und das seit 4 Jahren. Ich glaube niemand mehr irgendwas. Ich glaube nicht mehr Tim Cook irgendwas. Ganz im Ernst, Tim, du hast die Rechnung ohne die deutschen Banken gemacht. Ich sehe nicht, dass das dieses Jahr noch kommt.
Ja, die deutschen Banken ist nochmal was anderes. Ob das jetzt bei der Commerzbank, bei der Schokobank und bei der Sparkasse kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die
Sparkasse hat getwittert, weißt du doch.
N6, den glaubst du irgendwas?
Ja, natürlich, ja, alles.
N26 macht das schon. Und gut. Danke, Tim Cook.
Ja,
danke,
ja, wir danken. Es reicht auch so viel für die Quartalszahlen. Also zusammengefasst, um die Kurve direkt wieder zurück zu dem Kopfhörer zu bringen.
Wie waren seine genauen Worte? Sagte er so, finally, oder sagt er so, haha,
oder maybe.
Ich hatte keinen Knopf im Ohr.
Maybe. Das wäre toll.
Sollen wir nochmal abwarten, lieber?
Ja.
Nochmal verifizieren.
Was für Länder sind noch? Hast du was für Österreich gesagt? Welche Länder sind noch übrig? Vatikan? Monaco?
Keine Ahnung. Also, ich wette, da kommen erst noch irgendwelche Drittweltländer vorher.
Gut. Das ist doch fein.
Überraschende Neuigkeiten. Wirklich. Hätte man nicht gedacht. Also, noch ganz kurz zusammengefasst. Ich habe den 1000X durch den 1000 XM2 ersetzt, weil ich ihn ausprobiert habe und ihn so ein kleines bisschen besser fand. Das ist inzwischen jetzt Kunstleder hier drauf, kein echtes Leder mehr. Fand ich keine so ganz, ganz schlechte Geschichte. Und ja.
Ich habe noch eine Frage. Ist Later This Year eigentlich vor oder nach?
Das ist alles vorbei.
Es tut mir so leid, was.
Das ist alles versaut. Besprechen wir gleich die Quartalszahlen im Detail.
Ich muss dann auch dringend weg.
Ist Later This Year vor oder nach dem 21. Oktober? Weil kann ich Tassen mit Apple Pay verkaufen?
Nein, Later This Year ist frühestens am 31. Oktober, Dezember.
Also Quartal 4 wäre ja ab Oktober.
Ja, nein. So schnell wird hier keine Banking-Revolution in Deutschland passieren. Also ganz langsam.
Die Sparkassen haben ja jetzt den Android Pay da in ihre...
Ja, ganz langsam schon. Aber das ist auch schon seit... Das haben die wahrscheinlich angefangen zu implementieren und darüber zu diskutieren, als Android gesagt hat, guck mal, wir bauen da NFC, also als Google gesagt hat, oder irgendein Android-Hersteller, wir bauen da mal NFC ein. Das war so wahrscheinlich 1997. Und da haben die dann angefangen zu diskutieren, oh, wie könnte man das machen oder sollen wir das machen oder ist das eine gute Idee? Deswegen hat es halt jetzt bis heute gedauert. Apple Pay ist jetzt noch nicht so lange angekündigt und nein. Also wahrscheinlich...
Ich habe für die Post schon noch eine Geschichte, wie ich mit Apple Pay im Inkub bezahlt habe in Bremen. Aber das wird am Herbst alles anders. Eieiei.
Also die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, gibt es momentan noch ungeklärte Fragen zum Thema Apple Pay?
Mir fällt sicher
gar nicht. Die wir jetzt in den nächsten 90 Sekunden klären müssen. Weil wenn halte ich es für die Klappe, wir warten, bis diese Fragen kommen.
Es gibt definitiv noch was.
Das Schöne ist, einer der Liveblogs hat sich verschrieben und hoffentlich verschrieben und schreibt irgendwie Germany coming next years.
Das erscheint mir deutlich realistischer.
Aber was sagt die breite Masse der Liveblogs?
Deutschland ist so egal, der breite
das
Masse.
Kommt schon noch dieses Jahr. Das alte Sache. Habe ich letztes Jahr schon gesagt.
Ja.
Und in dem Moment war unser Stream nicht online.
Verdammt. Tja, gibt's das?
Ja,
verdammt. Hier haben sie es zuerst erfahren.
Also wir vier.
Ja, ist doch schön auch.
Basti, sag mal, wie ist denn das? Kann man diese Kopfhörer mit Apple Pay bezahlen?
Die kann man sicher mit Apple Pay bezahlen, aber außerdem haben sie NFC drin, das heißt, wahrscheinlich kriegen sie Apple Pay Support. Ich habe jetzt so ein bisschen den Faden verloren. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen dem 1000X und dem 1000X M2, dann nimmt er den, der deutlich günstiger ist.
Was kosten die? Also sind die genaue Nachfolger? Nein.
Ja, die sind ganz genaue Nachfolger. Der eine kam nach dem anderen. Der XM2 hat den...
Gib's mal.
Haben auch denselben Anpressdruck auf die Ohren, dieselben Ohrmuscheln und alles identisch. Also bis auf, dass ich sie nicht mehr zum Knarzen bekommen habe auf meinem Kopf. Und ich benutze die jeden Tag. Und das schon eine ganze Weile.
Seht ihr das Problem bei mir? So sind sie zu eng. Und so sehen sie albern aus.
Ja, aber die Optik ist mir völlig egal. Also ich sehe wahrscheinlich damit jetzt nicht weniger albern aus als du. Setz dich mal kurz auf.
Muss ich ein bisschen tiefer legen.
Yo, Leute. Also ich habe halt den Vorteil, dass bei mir dann der Bügel oben so ein bisschen in den lichten Haaren verschwindet. Das geht bei dir nicht ganz so gut.
Sehr licht.
War. Wir machen natürlich Schweine warm unter den Ohrpolstern und den ganzen üblichen Quatsch. Also kauft den, der deutlich günstiger ist. Die XM2 gibt es oft für 199 Euro. Also Straßenpreis sind irgendwie 300 ungefähr. Aber wenn man jetzt sagt, ich brauche die nicht heute, sondern, weiß ich nicht, in 3 Wochen reicht mir. Immer wieder Schnäppchenkrokodil, MyDeals, Schlagwortalarm, 1000 XM2 eingeben. Gibt es andauernd für 199 Euro irgendwo. Also von daher kann man das einfach geschmeidig mal abwarten. Und das sind gute Kopfhörer, benutzt diese App nicht, das macht in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn. Also es ist nicht gut, also lade die App runter, weil die kann Firmware-Updates in den Kopfhörer reinspielen. Das ist immer gut, Firmware-Updates besser, neue Software immer besser. Aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, den so zum Alltag zu benutzen. Ja, also wenn ihr 1000X habt, macht keinen Sinn, da abzugraden auf dieses Gerät. Das ist Quatsch, weil sie sonst relativ featuremäßig mehr oder weniger Parity haben. Also Noise Cancelling ist absolut identisch. Der Frequenzgang ist ein bisschen besser von dem XM2, aber das rentiert sich nicht. Die klingen weiterhin ganz fantastisch, sitzen weiterhin auf meinem Kopf ganz fantastisch. Ja, also für jemanden, der das sowas neu sucht und an der Stelle nochmal wichtig, weil ich auf Twitter öfter mal gefragt wurde inzwischen. Noise Cancelling Sony versus Bose. Bose ist minimal besser. Die QC35-2 sitzen minimal besser auf dem Kopf, also fühlt sich ein bisschen angenehmer an. Die sonstigen Features von dem Ding sind deutlich besser, finde ich. Sie klingen insgesamt besser. Du kannst das Noise Cancelling einfach per Knopf ausschalten. Das geht beim QC35-2 meines Wissens nur per App. Und sonst ist das Noise Cancelling besser als bei allen anderen. Also der Einzige, der da ein bisschen drüber steht, ist halt der Bose. Aber also das ist schon wirklich minimal. Meiner Meinung nach überwiegen weiterhin die Zusatzfeatures, die der Sony hat im Vergleich. Also ich würde wieder wenn ich mich entscheiden müsste, den Sony kaufen statt dem Bose.
Mhm.
Genau.
Gut. Und wie war das bei dem mit den Codecs und so? Kann der AAC?
Der kann AAC.
Fein.
Gut. Und kann NFC-Pairing, was halt, wenn man Android-Gerät hat, sehr, sehr angenehm ist, weil man halt einfach nur hinhalten muss und gut. Also der ist weiterhin ein technisch sehr guter Kopfhörer und da ist es halt in Anbetracht dessen ein bisschen schade. Ihr erinnert euch ja sicher an die WF-1000 X, glaube ich, von letzter Woche. Glaube ich, ja, müsste ungefähr hinkommen. Diese In-Ears, die das auch alles können sollten, dass die halt im Vergleich so ein bisschen Griff ins Klo sind. Also zum, naja, in Anführungszeichen Griff ins Klo, weil die halt so viel besser sein könnten. Naja.
Gut. Also Sony-Kopfhörer mit leichten Unterbrechungen, aber du musst das schon einsehen, das war jetzt wichtig.
Ja, ja, um Gottes Willen. Ja, sicher, um Gottes Willen. Ja. Wie gesagt, ich habe die Kopfhörer quasi ja schon mal gepickt, das ist dasselbe wie der alte, also da hätten wir, ja, jederzeit hätten wir auch für was anderes unterbrochen.
Es gibt ja noch mehr Leute, die immer das gleiche picken.
Ja,
das
ja.
Ist, was, was, was?
Der Kamera wechseln.
Dann irgendwie Twitter-Clients, Strava 12-mal. Strava 12-mal, ich mache mein Telefon auf für 8 Minuten, habe mir Leo Kudos gegeben.
Ja, das kannst du mal sehen.
Ja, multitaskingfähig. Ist gut.
Du hättest natürlich jetzt auch, es ist interessant. Du hättest natürlich jetzt auch bis nach der Sendung warten können, mhm, in die Post-Show und dann sagen, hey, ich habe es auch auf Twitter gesehen, zwischendurch vorbeifahren. Ich habe das Gefühl, das eine oder andere Gerät ist hier ein bisschen heiß gelaufen.
Mhm. Ja, ich zum Beispiel.
Ich habe auch an Basti gedacht.
So ein krasses Gerät, ich bin einfach so krass heiß gelaufen.
Und ich sehe hier ganz neue Fehler in der Konsole vorbeifahren, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Der Rechner im Rechenzentrum hat sich dabei gedacht, der kriegt jetzt irgendwie kaputten Stream hier von uns geliefert.
Ja.
Weil hier die Bits umkippen, weil es dem Mac Mini oder dem Encoder zu warm ist.
Ah, sehr schön.
Hat sich der Segmenter auf dem Server gedacht, so Füße hoch, ich mach mal Pause.
Ja, ist ziemlich gut. Sinnvolle Herangehensweise.
Ja, gut. Na dann, das ist doch alles sehr erfreulich. Dann machen wir für heute mal zu. Reden das nächste Mal über die spannenden Dividendenzahlungen. Oh. 73 Cent pro Aktie.
Wisst ihr, was mega gut ist?
Nein, wirklich?
Ja.
Na, da bin ich mal gespannt, die Details nachzulesen.
Ich bin da noch im Urlaub.
Ja, Viper.
Ha.
Ja. Ja. Oh je.
Vorsicht vor einer Pre-Show besprechen wir die Gefahren in Italien. Vipern, Puffottern und Skorpione.
Und in der Post-Show probiert der Timo Seasoned Seaweed mit Kimchi-Geschmack.
Auf keinen Fall. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Tschüss.